Einen wunderschönen Nachmittag. Wir haben ein bisschen gewartet, wie Sie gemerkt haben, weil wir gehofft haben, dass noch mehr Menschen kommen und das Thema noch mehrere interessiert. Vielleicht kommen ja noch welche, aber es ist wunderbar, dass Sie da sind und ich hoffe, Sie werden dann auch noch ganz rege mitdiskutieren. Der Titel dieser Veranstaltung ist Film im Netz, Lösungsvorschläge aus dem Netz und es wird veranstaltet in Kooperation mit der Diagonale von der Austrian Directors Association. Die Idee ist entstanden nach einer Veranstaltung der ADA im Project Space in Wien. Die war damals anlässlich der Initiative Kunst hat Recht und man hatte den Eindruck, es müsste jetzt einen Schritt weitergehen. Wir wollen in der nächsten Runde über Lösungsansätze sprechen. Deshalb möchte ich jetzt auch wirklich betonen, über die Initiative Kunst hat Recht geht's nicht. Es geht auch nicht über den Status quo, sondern es geht darum, Lösungsansätze zu finden, wie vielleicht Urheber aus dem Netz ein Einkommen haben können, ohne die Bürgerrechte zu gefährden oder anzutasten. Wir haben uns vorgenommen, es möglichst produktiv und zukunftsorientiert zu halten. Ich möchte vollständigkeitshalber nur vorher sagen, die ADA hat sich, wie viele von Ihnen wissen, nach diesen Diskussionsveranstaltungen in Wien und nach eingehender Recherche damals dazu entschieden, die Unterschrift für Kunst hat Recht zurückzuziehen. Wir wollen aber betonen, dass wir die Initiative insofern begrüßen, dass sie es thematisiert und wir begrüßen auch den Schulterschluss der Kollegen. Wir wollen uns an dieser Diskussion auch beteiligen, zum Beispiel mit dieser Veranstaltung hier. Wir haben uns nur dazu veranlasst gesehen, unsere Unterschrift zumindest mittelfristig zurückzuziehen, weil es ja viel Widersprüche gegeben hat und auch Widersprüche von den Repräsentanten. Aber im Prinzip sind wir natürlich für das Urheberrecht. Ich habe die im Laufe der Woche gehört, wir wären Urheberrechtsgegner. Das ist ein Blödsinn. Ich glaube auch gar nicht, dass es unter den Urhebern so jemanden gibt. Das war mir noch wichtig, dazu zu sagen. Wir begrüßen auch sehr, dass die Initiative ihre Forderungen klarifiziert hat und sich jetzt auch gegen Überwachung und gegen Netzsperren ausgesprochen hat. Ich glaube, das nimmt alles einen sehr guten Lauf und wir können sicherlich gemeinsam weitermachen. So viel dazu. Jetzt zum heutigen Thema. Wir haben dann recherchiert und wir beobachten das Thema. Wir beobachten, dass es eben sehr viele Grabenkämpfe gibt, die sehr polemisch geführt werden. Das wollen wir hier heute gar nicht. Es geht um die Gretchenfrage, wie können Urheber zu Einkommen kommen, ohne bestehende Bürgerrechte anzutasten. Wir sind draufgekommen, dass Netzleute, ich sage jetzt einmal so Netzleute, ich weiß nicht, kann man das so sagen, also Menschen aus der Netzgemeinde, die das technologische Wissen haben, denen oft unterstellt wird, sie wären für die Gratiskultur. Die haben sich teilweise schon mehr Gedanken über diese Frage gemacht als die Urheber selbst. Von ihnen werden wir heute Konzepte hören auch. Wir sind auch drauf gekommen, dass die Politiker, zumindest jene in Brüssel, sich teilweise von der Netzgemeinde beraten lassen, weil die nämlich auch etwas haben, was wir nicht haben, nämlich das technologische Know-how. Und auf der anderen Seite sind in Brüssel stark vertreten die Verwertungsgesellschaften. Die Urheber fühlen sich über die Verwertungsgesellschaften vertreten, was vielleicht auch einmal in Frage gestellt werden muss. Das heißt, ich glaube, wir kommen nicht umhin, uns selbst zu informieren und uns selbst an der Debatte zu beteiligen. Bearbeitet einerseits von Netzaktivisten und andererseits von Verwertungsgesellschaften wird zum Beispiel Eva Lichtenberger, EU-Abgeordnete aus Brüssel. Sie hat schon mehrere Arbeitsgruppen zu diesem Thema geleitet und wir freuen uns heute ganz besonders, dass sie bei uns in Graz ist. Dankeschön fürs Kommen. Vom legendären Chaos Computer Club, der die Netzszene nicht nur in Deutschland nachhaltig geprägt hat, stammt ein Konzept mit hoffentlich nur dem Arbeitstitel Kulturwertmark. Peter Frank vom Chaos Computer Club wird uns dieses Konzept heute vorstellen. Danke fürs Kommen. Im Vergleich zum Chaos Computer Club ist natürlich der Dachverband der österreichischen Regisseure, nein, der Dachverband der europäischen Regisseure, der FERA, ein bisschen konservativer noch unterwegs. André Nebe von der FERA, Vorstandsmitglied der FERA und auch Vorstandsmitglied im Deutschen Regieverband, Er wird uns erklären, warum die FERA noch immer auf nationale Lösungen setzt und auch auf die Partnerschaften mit den Verwertungsgesellschaften. Du kannst mir dann noch widersprechen. Danke fürs Kommen. Und René ist aus Berlin angereist und wird dann heute wird morgen nach Brüssel reisen. Wir finden es toll, dass du das noch unterbringen konntest. Und dann haben wir einen Kulturökonom, Paul Steppern, der sich schon sehr lange mit den verschiedensten Konzepten beschäftigt hat. Und wir hoffen, dass er uns ein bisschen Realismus dann hineinbringt und uns sagt, auf welches Pferd wir da eigentlich setzen sollen und was da am realistischsten ist, wie wir zu Einkommen aus dem Netz kommen. Ich würde gerne mit Frau Lichtenberger beginnen. Ah ja, danke fürs Kommen. Und ich würde gerne mit Frau Lichtenberger beginnen. Vielleicht können Sie uns ein bisschen über die Diskussion in Brüssel erzählen und auch über den Standpunkt der Grünen. Die haben ja so ein Konzept mit kommerziell und nicht kommerziell.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir ein Vergnügen gewesen, herzukommen, weil ich Fachdiskussionen in diesem Bereich für bitter und dringend notwendig halte. Was wir erleben, ist in erster Linie öffentliche Polemik. Und was wir in Brüssel natürlich erleben, das ist eine Lobby-Schlacht. Die dauert jetzt seit 2005 circa an und nimmt ständig an Intensität zu. Das heißt also, im Europäischen Parlament beschäftigen wir uns schon recht lange und sehr intensiv mit der Frage der Zukunft des Urheberrechts und was hier ein interessanter Weg sein könnte für die Zukunft. Nur auf nationaler Ebene ist das noch nicht ganz angekommen, sei es bei den Verwertungsgesellschaften selbst oder sei es auch bei den politischen Entscheidungsträgern, jeweils auf nationaler Ebene. Worum geht's? Wir sehen, dass sozusagen die Kommission sehr stark daran arbeitet, das Prinzip der Territorialität im Urheberrecht sozusagen aufzuheben oder aufzuweichen. Aus einem simplen Grund, in einem Europa, wie es heute funktioniert, sind die Grenzen, die nationalen Grenzen, durchlässig geworden und so können rein nationale Lösungen oder die klassischen Repertoire-Tauschlösungen aus den früheren Zeiten nicht mehr funktionieren auf Dauer. Ja, das bröckelt überall schon ab. Also die Kommission hinterfragt das sehr stark, will hier europäische Systeme einführen, auch weil wir uns natürlich mit anderen Weltgegenden auseinanderzusetzen haben. Das spielt sich ja nicht zwischen hinter Pfui Teufel und Buxtehude ab, sondern es spielt sich zwischen den großen Einheiten auf dem Markt, chinesischen, US- und europäischen Markt ab. Allerdings ist hier die Haltung der Verwertungsgesellschaften am Anfang eher positiv gewesen, dann vehement dagegen und jetzt sagen sie, es soll alles so bleiben, wie es ist. Das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Wir haben im Europäischen Parlament eine heftige Debatte drüber. Die Kommission hat jetzt auch versprochen, dass sie einen Vorschlag vorlegen wird, den wir dann im Parlament beraten können bis zum Herbst, Reform der Verwertungsgesellschaften. Denn wer immer auf europäischer Ebene unterwegs ist, wird das auch feststellen können. Die Stellung der Kulturschaffenden, der Künstler selbst innerhalb dieser Verwertungsgesellschaften ist in den europäischen Mitgliedsländern nicht überall gleich gut. Das heißt, auch hier braucht es Reform, es braucht Transparenz, es braucht sozusagen mehr Beteiligung und es braucht neue Modelle, die aufs digitale Zeitalter reagieren. Wir haben allerdings natürlich gerade von dieser Seite der Verwertungsgesellschaften eine sehr, sehr starke Front, verstehe ich auch in gewisser Weise, die sagt, bevor nicht etwas Besseres am Tisch liegt, können wir das Alte nicht aufgeben. Das ist für mich nachvollziehbar auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das natürlich sozusagen ein Ozeanriese, der da auf das Europäische Parlament erfährt, der also versucht, jegliche Reformen da auch möglichst weit in die Zukunft zu schieben. Deswegen sind Debatten jetzt auf Ebene des Parlaments über neue Modelle von Urheberrechtsschutz oder von Verdienstmöglichkeiten im Netz noch relativ wenig weit entwickelt. Es gibt die Liberalen und es gibt die Grünen, die hier Vorschläge versuchen einzubringen und zu sagen, okay, wir wollen da neue Wege gehen. Aber von der anderen Seite kommt da derzeit noch nicht sehr viel. Wir selber als Grüne haben einen 1,5-jährigen Diskussionsprozess geführt innerhalb der Fraktion, wo wir dann am Schluss ein Urheberrechtspapier sozusagen beschlossen haben, das genau auf diese digitalen Elemente sozusagen reagieren soll. Wir selber, also in unserem Papier, haben wir keine derzeit definitive Entscheidung für irgendeines dieser Modelle, sei es Flatrate, sei es Spotify, sei es Cultural Fairtrade, was auch immer, gefällt, weil wir gesagt haben, dass jedes dieser Modelle immer noch bestimmte Schwächen hat, auf die man nur reagieren muss, vor allem dort, wo die Verteilung der Mittel, die aus dem Netz hereinkommen, eben auch noch organisiert wird, also nicht direkt an die Künstler geht, sondern organisiert wird, wo natürlich viele sagen, das sollen doch die Verwertungsgesellschaften weitermachen, die machen das ja jetzt auch schon, aber wo also zum Beispiel Fragen der Transparenz oder wie stark wird der Mainstream dann gegenüber innovativeren Seitenzweigen im Kulturbetrieb begünstigt, wenn das sozusagen rein auf diesen Verteilungsmechanismen bleibt. Und bevor das nicht klargestellt ist, das ist zum Beispiel für mich eines der wichtigen Kriterien, wo ich sagen muss, das sind Eckpunkte. Eckpunkte sind also einmal, dass die Verteilungsmechanismen nachvollziehbar transparent und fair sind, dass sozusagen so etwas wie eine besondere Dotierung von innovativen Randsparten und so weiter nach wie vor da sein muss, weil das sonst vom Mainstream an die Wand gedrückt wird. Der zweite Punkt ist, dieses Modell, wie wir uns das vorstellen, das war für uns auch völlig klar, muss ohne Generalüberwachung stattfinden. Erstens ist diese Generalüberwachung ein Problem. Schon rein technisch gesehen, von der Menge her gesehen und von der Fehleranfälligkeit von so großen Systemen her und ist letzten Endes auch mit Menschenrechten keineswegs vereinbar. Man kann nicht einen Generalverdacht gegenüber allen Nutzern haben und sozusagen dann schauen, welche jetzt ausscheiden kann als die Braven und die Bösen bleiben dann im Töpfchen oder so. Die dritte Grundbedingung vor uns war, dass die Mittel wirklich sozusagen bei den Kulturschaffenden selbst großteils ankommen, wobei wir hier beim Film natürlich ein Problem mit der Vorfinanzierung haben. Das ist mir völlig klar. Da gibt es auch andere Verhältnisse. Aber trotzdem muss der Verteilungsschlüssel zum Beispiel zwischen Mainstream-Filmen und dem, was sich sonst abspielt, muss geändert werden. Das war für uns auch ein wesentlicher Punkt. Wir haben einige dieser Modelle uns angeschaut, sehen aber eben nach wie vor, dass sozusagen diese Elemente noch abgeklopft werden. Wenn es so leicht wäre, ein neues Modell zu finden, wir hätten es schon. Es ist kein Zufall, dass das ein hochkontroverses Ding ist. Was ich sehe, ist, wir müssen den Nutzer viel stärker in den Mittelpunkt stellen, um zu verstehen, wie wir auch auf seine Bedürfnisse adäquat reagieren können. Das heißt, wenn es ums Bezahlen im Netz geht, haben wir ein großes Problem. Das hat übrigens eine Studie ergeben, die das Europäische Parlament auch im Auftrag gegeben hätte, über das Nutzerverhalten von Jugendlichen. Warum bezahlen die nicht für Downloads? Eine ganz simple Lösung, auf die man eigentlich schon längst hätte kommen können, war, sie haben keine Kreditkarte. Das heißt, wir müssen auch hier dran arbeiten, dass wir sichere, niederschwellige Bezahlmöglichkeiten haben und schaffen, damit diejenigen, die das wollen, auch das wirklich können. Und dann gibt es natürlich auch noch die Transparenz und das Angebot. Das sind also alles Verpflichtungen, die für uns Randpunkte waren. Wir versuchen, die in diesen politischen Prozess auch einzuspeisen. Wir haben es aber natürlich auch mit einer konservativen Mehrheit zu tun derzeit, die mit Zähnen und Klauen eigentlich das französische Modell von Filmschaffenden verteidigt, nicht das deutsche, nicht das österreichische, nicht das italienische, sondern das französische. Die haben also die stärkste Lobbying-Macht auch bis zu Parlamentsabgeordneten hier da.
Können Sie kurz den Hauptunterschied zum französischen Modell?
Das ist ein hochzentralisiertes, stark vom Staat gesponsertes Modell, wo sozusagen sehr viel, in Deutschland sagt man, glaube ich, Staatsknete hineinfließt und wo sozusagen die Unabhängigkeit der Kulturschaffenden, sagen wir jetzt einmal so, nicht im absoluten Vordergrund steht.
Für Sie als Erklärung, wir haben uns hier am Podium das so ausgemacht, dass wir die Eingangsstatements ein bisschen länger halten, damit wir auch die verschiedenen Konzepte gut verstehen, weil man kann ja erst darüber diskutieren, wenn man weiß, worüber. Und wir haben es uns so ausgemacht, dass jeder sein Eingangsstatement hat. Dann geben wir am Podium jedem die Möglichkeit, eine Verständnisfrage, also Verständnisfragen zu stellen, ohne dass man schon in die Diskussion kommt. Dann wird kurz diskutiert und dann eröffnen wir. Aber ich glaube, gibt es Verständnisfragen an die Frau Lichtenberger? Ich glaube, das war jetzt alles ziemlich klar, oder? Ich habe schon noch eine. Sie haben jetzt beschrieben, dass das eigentlich ein Prozess ist, der sehr kompliziert ist.
Ja.
Die Grünen selbst haben auch noch nicht zu einem grünen Punkt gefunden, offensichtlich.
Och doch, wir haben nur, was wir nicht gemacht haben, wir haben keines der derzeitig existierenden Modelle gesagt, das ist das Modell,
also
das wir wollen.
Entschieden.
Wir haben die Modelle genannt mit ihren Pros und Cons. Das war der entscheidende Punkt. Aber natürlich bin ich jederzeit froh, wenn etwas Neues auftaucht, das alte Fehler kompensiert. Also ich habe jetzt noch einmal anlässlich dieser Diskussion das Modell eben durchgelesen und mir scheint, dass es einige der Schwächen kompensiert, die wir bei anderen Modellen gesehen hätten. In einer nächsten Runde kann man da sicher noch einmal eine Detailentscheidung dazu machen. Aber ich finde einfach, in dieser Phase des Übergangs, in der wir uns befinden, auch wenn die beharrenden Kräfte dagegen kämpfen, das wird kommen, das wird passieren, müssen wir auch Vielfalt zulassen und zulassen können. Das ist für mich schon ein Prinzip, weil das natürlich auch sozusagen etwas ist von freie Wahl und Entwicklungsmöglichkeiten. Aber fix sind für uns diese Eckpunkte, die werden auch von einer fortschrittlichen Minderheit im Europäischen Parlament geteilt, vor allem diese absolute Absage an den Überwachungsstaat, weil wir ja mit anderen Fragen, die ins Vergleichbare gehen, eben Passagierdaten, Vorratsdatenspeicherung und so weiter konfrontiert sind, wo sich jetzt mit Recht mittlerweile auch ein großer Widerstand in der Bevölkerung dagegen aufbaut, dass wir sozusagen zu Nummern im Netz werden, die dann bei Bedarf herausgepickt werden können, um für irgendwas bestraft zu werden.
Aber es ist in Brüssel angekommen, dass die Urheber die Übergangsphase ja irgendwie überleben müssen. Also dass die Zeit drängt.
Das ist völlig klar. Ich glaube nur, da muss ich ein bisschen widersprechen, dass also den Vertretern der Interessen der Verwertungsgesellschaften die Dringlichkeit der Veränderung nicht ganz so klar ist.
Gut, dann möchte ich zum Chaos Computer Club übergehen. Und ihr habt ja ein Konzept, das sehr interessant ist, weil es quasi die Verwerter auslässt. Da geht es direkt vom Nutzer an den Urheber.
Naja, nicht zwangsläufig, sondern das Konzept sieht eher vor, dass ein Werk registriert wird. Und was nun hinter dieser Werksregistrierung passiert, ob da nun ein Verwerter oder der Urheber selbst dahinter steht, das ist... Es ist beides möglich. Also das Modell ist insofern dafür offen, dass beide Möglichkeiten gegeben sind. Also wir haben schon seit vielen Jahren eigentlich gemerkt, dass die Debatte steckt und haben uns überlegt, dass wir da jetzt mal was dran tun müssen und sind dann vor ziemlich genau einem Jahr mit einem Papier auf den Markt gekommen, was offensichtlich noch nicht alle gelesen haben, um die Diskussion wieder in Gang zu bringen. Einfach mal die Dinge, die wir festgestellt haben oder die wir meinen, die gelöst werden müssen, dafür einfach mal einen Lösungsansatz zu denken, wie könnte es aussehen und dabei unter Berücksichtigung bestehenden Rechts, weil wir der Meinung sind, dass man das nicht durch Flicken am bestehenden Recht machen kann, sondern dass man da aus einem Guss ein komplett neues Recht erzeugen muss. Die Verbreitung ist heutzutage praktisch kein Kostenfaktor und auch keine Schwierigkeit mehr, weil sich jeder Mensch über das Netz an jeden anderen Menschen wenden kann. Und dadurch ist man eben nicht mehr auf die Vermarktung physischer Trägermedien angewiesen. Das heißt also, dass im Prinzip das Werk frei kursieren kann. Und dadurch ergibt sich halt das Problem der Entlohnung des Schaffenden. Das aktuelle Problemfeld sind die digital transportablen Werke. Das sind im Wesentlichen Film, Musik und Text. Der Zielkonflikt ist, dass Kunst- und Kulturschaffende angemessen für ihre Arbeit bezahlt werden sollen, dass Rezipienten allerdings nicht behindert oder gar kriminalisiert werden sollen. Man muss ja auch sehen, dass durch die Kriminalisierung von den Nutzern auch eine Mediennutzungsfrustration eintritt, die dazu führt, dass die Medien gar nicht mehr aufgenommen werden. Was auch schon gefallen ist, ist, dass Grundrechte unbedingt zu wahren sind. Das heißt also eine Totalüberwachung oder auch eine teilweise Überwachung, wie das beispielsweise die Franzosen machen mit ihren Three Strikes, ist absolut indiskutabel. Also ist von den Grundrechten her indiskutabel. Es muss unbedingt die informationelle Selbstbestimmung des Netznutzers gewahrt bleiben. Wir haben festgestellt, dass technische Maßnahmen zur Einschränkung der Verbreitung in der Praxis nicht greifen. Das heißt also, das wird auch nie dazu kommen. Also alle technischen Maßnahmen sind bisher umgangen worden und werden weiterhin umgangen werden, sodass wir uns darauf nicht verlassen können. Also man kann eigentlich heute sagen, DRM ist gescheitert. Also Digital Rights Management, das ist das Akronym für, dass man versucht sozusagen die Verteilung eines Werkes zu kastrieren.
Darf ich da kurz nachhaken, ist das jetzt nur in der Hacker-Szene gescheitert oder, weil, na klar, könnt ihr das vielleicht hacken, aber
na, ich würde sagen,
würde es ja im Mainstream
also ich würde sagen,
schon funktionieren.
In der Praxis, jeder braucht nur irgendjemand, irgendeinen Film- oder Musiktitel bei Google einzugeben und kann sich die Antwort selbst geben. Also damit ist es ist generell gescheitert. Also auch also Blu-ray zum Beispiel, da haben sie jetzt total abgefahrene Krypto-Kopierschutzmechanismen und was weiß ich was alles erfunden. Und es hält einfach nicht. Es hält einfach nichts. Weil es auch, also es ist im Grunde genommen auch logisch, denn der im Grunde genommen ist der Schlüssel ja beim Anwender, denn sonst könnte er es nicht anschauen. Es ist nur die Frage, wie gut der versteckt ist. Und alles, was auch was noch so gut versteckt ist, wird eines Tages gefunden. Also es ist, das Konzept ist einfach kaputt, es funktioniert nicht.
Okay, kommen wir zur Kulturwertmarkt.
Genau. Ja, die Ideallösung nach unserer Sicht ist Vertrieb und Bezahlung trennen und also kostengünstigen Vertrieb nutzen und trotzdem eine Bezahlmöglichkeit herzustellen. Ich habe das jetzt mal ein bisschen abgekürzt und wir haben sind da zu einem Konzept gekommen, was insgesamt 7 Punkte hat. Das würde ich jetzt einfach mal vorlesen. Erstens. Jeder Teilnehmer am System zahlt monatlich einen allgemein festgelegten Betrag. In der radikalsten Variante wird der Betrag von allen Steuerpflichtigen erhoben. Realistisch ist für den Anfang eine Erhebung über den Internetzugang. Also um mal so ein bisschen eine Größenordnung dazu zu geben, in Österreich gibt es laut Statistik Austria 2,5 Millionen private Internetanschlüsse. Wenn man die mit 5 Euro belegen würde, dann hätte man sowas um 150 Millionen Euro zur Verfügung. Zweitens, in Höhe dieses Betrages erhält jeder Teilnehmer Einheiten einer kryptografisch gesicherten Micropayment-Währung, der Kulturwertmark, also der Arbeitstitel ist natürlich, naja. Das war aber von Anfang an klar, dass das nur ein Arbeitstitel ist. Auf jeden Fall ist es ein Wort, was so eindeutig ist, dass man es auf jeden Fall findet, wenn man es sucht. Also, kryptografisch gesicherte Micropayment-Währung wird dem jeweiligen Nutzer zur Verfügung gestellt. Im Gegenwert dessen, was er an diesem Aufpreis bezahlt hat. Drittens. Jeder Künstler, der am System teilzunehmen wünscht, registriert sein Werk für die Teilnahme. Dazu muss man sagen, hier wird, will ich nochmal explizit sagen, niemand dazu gezwungen, am System teilzunehmen. Viertens.
Die Nutzer schon, aber die Urheber nicht.
Genau. Also das ist besonders wichtig im Bereich physischer Werke, wie beispielsweise Gemälde oder sowas. Der wird nicht enteignet, sondern der kann damit machen, was er will. Viertens, Nutzer können nun auf einfache Weise einen Betrag in Kulturwertmark ihrer Wahl für das Werk an den Künstler transferieren, wobei eben an den Künstler auch einschließt an den Verwerter. Es muss also an denjenigen, der das Werk registriert hat. Sie erwerben damit keine persönlichen Rechte an dem Werk, sondern drücken ihre Wertschätzung aus. Es steht dem Künstler natürlich frei, beispielsweise für den Download eines Werkes, von seiner Seite einen bestimmten Betrag festzulegen. Alternativ kann die Möglichkeit zum Ausgeben der Kulturwertmark in Werke integriert werden, die dann völlig außerhalb der Kontrolle des Künstlers getauscht oder per File-Sharing weitergegeben werden können. Der Künstler erhält das Euro-Äquivalent der für ein Werk gezahlten Kulturwertmark in regelmäßigen Abständen ausbezahlt. Fünftens, wird ein zuvor festgelegter Schwellwert erreicht, fallen die Verwertungsrechte für das Werk automatisch in den Besitz der Öffentlichkeit und stehen fortan unter einer freien Lizenz, zum Beispiel einer geeigneten Variante aus dem der Creative Commons Fundus. dem Creative Commons. Sechstens, Beträge, die von den Teilnehmern innerhalb eines bestimmten Zeitraums, etwa ein Jahr, nicht ausgegeben werden, werden automatisch entsprechend aller vergebenen Beträge verteilt, also im gleichen Verhältnis. Es gibt eine vorhersehbare Menge Geldes, die pro Jahr tatsächlich verteilt wird. Siebtens, als Gegenleistung für diesen de facto garantierten Mindestumsatz wird das bisherige Urheberrecht deutlich zugunsten der Rezipienten geändert. Exzessiv lange Schutzfristen werden verkürzt. Die zivil- und strafrechtliche Verfolgung nicht kommerziellen File-Sharings wird eingestellt. Im Ergebnis entsteht ein zweiter Markt für Kunst- und Kulturwerke, der mit minimalem Bürokratieüberhang zum einen ein sinnvolles Auskommen für Künstler ermöglicht, zum anderen dabei Marktkräften noch vollen Raum zur Entfaltung lässt und schlussendlich eine fortlaufende, wachsende digitale Allmende schafft, die allen zur Verfügung steht. Das ist jetzt mal so in Kürze das Konzept und da sind sicherlich, werden wir sicherlich noch im Laufe der Diskussion noch viele Fragen dazu kriegen. Und ich denke, ich habe auf viele Fragen eine Antwort.
Okay, ich versuche das mal zusammenzufassen. Das ist gleich ein Test für mich, ob ich es kapiert habe, okay? Jeder mit einem Internetzugang bezahlt eine Summe X. Wir haben jetzt in unserem Beispiel gesagt, das wären 5 Euro. Da kommt dann eine gehörige Summe zusammen.
Genau.
Er kann diese Summe X, also es wird dann nicht einfach irgendwie verteilt, sondern er kann selber bestimmen, welche Künstler er bedenkt.
Genau. Das war nämlich aus unserer Sicht der Fehler bei diesen, bei den öffentlichen Verwertungsgesellschaften, bei den GEMA. Das ist ja auch so ein bisschen Freunderwirtschaft, wer da was kriegt. Und das ist auch relativ, wie soll ich sagen, zentriert, die Gelder, die da verteilt werden, die werden im Allgemeinen werden größere Beträge nur über sehr wenigen ausgegossen. Und hier soll eben auch die kulturelle Vielfalt gefördert werden. Und deswegen möchten wir das lieber dem Nutzer in die Hand geben, weil der im Grunde genommen entscheiden soll, was ihm gefällt.
Okay, also soweit ist das noch sehr ähnlich zu Flatter. Jetzt wird es spannend, wo nämlich jetzt kommt der Unterschied. Was ich jetzt nicht kapiert habe, ein Werk kann ein was Integriertes und wenn das dann weiter getauscht werden, kriege ich ein Euro-Äquivalent. Das ist ein bisschen zu, das hätte ich gern noch so formuliert, dass das nicht Computermenschen auch verstehen.
Okay, das mit dem Werk integrieren ist gemeint, dass man beispielsweise jetzt zusätzliche Text in MP3-Files beispielsweise drin hat oder im Falle von Film eben entsprechende, was weiß ich, H264 oder was es da gibt, oder eben AVI-Container oder Matroschka oder weiß der Teufel, dass dort drin praktisch ein Tag drin ist, der sagt, bitte gib mir für dieses Werk XY und der Player zeigt dann an, der Rechteinhaber oder Urheber dieses Werkes hätte gerne XY und ich kann da draufklicken und dann wird eben ein Teil meiner Micropayment-Währung, also dieser Kulturwertmark, über den Player zack auf das Konto von dem jeweiligen Werkregistrierer quasi übertragen. Und das ist halt, und das löst eben auch das Kreditkartenproblem, ja. Weil nämlich auch natürlich selbstverständlich Jugendliche genauso darüber verfügen können. Und man ist eben auf keinerlei, man ist auf kein Zahlungsmittel da festgelegt.
Das Ganze ist ja rechnerbasiert, das ist basiert auf einem Algorithmus, der das dann...
Algorithmus ist vielleicht das falsche Wort. Man müsste eher sagen, also unsere Vorstellung ist, dass dafür eine Stiftung geschaffen wird, die einen Rechner betreibt, bei dem diese Werke zu registrieren sind. Die Leute, die ein bisschen IT-affin wissen, dass das keine Rocket Science ist und dass das keine Millionen kostet. Das heißt also, es ist eigentlich ein sehr verwaltungsarmer Weg, den wir gewählt haben. Wir wollen eben gerade keine Bürokratie erzeugen, sondern wir wollen das, sage ich jetzt mal, netzgerecht technisch abgebildet sehen, dass das nach Möglichkeit weitestgehend automatisiert funktioniert und dass man im Grunde genommen die Transparenz ist dadurch gegeben, dass jeder dieses System, also sowohl die Software ist veröffentlicht, als auch die Daten, die in diesem System drin sind, können letztlich auch veröffentlicht werden. Ich kann mir Hitlisten daraus ziehen oder was weiß ich. Und dadurch ist eben auch gleichzeitig Transparenz gegeben, niedrige Kosten, wenig Bürokratie, das sind so die Ansätze, die dahinter stecken.
Ja, es gibt da ein paar Fragen, und zwar, wie schaut es aus, und das führt jetzt relativ weit, wir wollten nur sagen, es ist jetzt in der Präsentation oder auch in dem Papier jetzt nicht wirklich drinnen, Wie schaut es aus mit einer Eingliederung, weil wir reden da sehr stark von Kunst- und Kultursektor, mit Kunst- und Kulturförderungen? Das heißt, ich habe, das ist ja kein Bereich, wo sonst Tabula Rasa wäre. Das heißt, es gibt kulturpolitische Aufträge, es gibt Kulturpolitik. Wo siedelt sie das an? Wo gibt es die Abgrenzungen? Wie schauen die Schnittstellen aus? Ein anderer Punkt ist...
Da handelt man die Punkt für Punkt ab, oder?
Okay. Ist vielleicht schlauer. Also ich denke mal, die Kulturförderung ist ja eine politische Angelegenheit. Und ich denke mal, Kulturförderung funktioniert wahrscheinlich oder wird wahrscheinlich sich dadurch nicht wesentlich ändern. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir eben statt jetzt die nicht vergebenen Kulturwertmark sozusagen gleichermaßen auf die Werke zu verteilen wie die vergebenen, könnte man sich auch überlegen, ob man die nicht vergebenen vielleicht in die Kulturförderung stecken würde, um damit die Leute, die offensichtlich kein Interesse an Kultur haben, möglicherweise durch neue Werke auch dafür zu begeistern. Aber ansonsten würde ich sagen, mischt sich das Konzept nicht unbedingt in die Kulturförderung ein.
Ja,
teilweise schon. Also ja. Es ist zum Beispiel im
Analogbereich. Sind wir schon in der Diskussion. Ja, bleiben wir bei der Runde mal nur bei den Verständnisfragen.
Ein zweiter Punkt war, Internetzugang hast du jetzt definiert als private Internetzugänge.
Ja.
Ist natürlich ein Abgrenzungsproblem.
Naja, so schwierig ist das nun auch wieder nicht. Also ich würde es sogar...
Ich frage mal, warum?
Weil normalerweise, sage ich jetzt mal, wenn Firmen etwas nutzen, tun sie es immer gewerblich. Insofern ist das hier ganz eindeutig eine Abgrenzung zwischen Privatrezipienten und Firmen. Denn auch da, auch in die gewerbliche Nutzung, die ist hiermit nicht gemeint. Sondern die gewerbliche Nutzung, die braucht nach wie vor selbstverständlich eine Lizenz oder was auch immer von dem jeweiligen Schöpfer oder von dem.
Aber wenn ich jetzt in meinem Firmencomputer einen Film runterlade, dann zahle ich das privat nicht. Bei der Firma zahle ich es auch nicht, dann brauche ich doch wieder Kontrolle.
Nein. Denn das ist ja genau, das passiert ja genau nicht mehr. Das heißt also, es gibt ja keine Kontrolle. Wenn ich privat einen Film beispielsweise runterlade und ich habe meine Kulturwertmarktbörse, meine private dabei und werfe das da drauf, hat ja mein Arbeitgeber damit gar nichts zu tun. Und das ist auch gar nicht, es ist ja auch gar nicht so, gib mir Film, ich gebe dir Geld oder sowas, sondern das ist halt, wie soll ich sagen, das ist das ist ja das, was ich eingangs erwähnt habe, eher ein Wertschätzungssystem. Das heißt also, ich verteile das, die Kulturmittel, die mir ja zwangsweise zur Verfügung gestellt werden, die verteile ich natürlich auf das, was mir gefällt. Und das aber als natürliche Person, egal wo ich auch immer sitze.
Es geht trotzdem auch noch weiter pro Anschluss. Auf meinem Handy habe ich einen Anschluss, ich habe zu Hause einen Anschluss, mein Freund hat einen Handy.
Das steht,
also ich sage jetzt,
das steht hier schon,
das
steht
hier vor. Das ist immer schon, aber ich glaube, das ist jetzt mal klar.
Das steht hier aber schon in der FAQ drin. Ja. Wie ist das denn, wenn ich mehrere? Wie ist es denn, wenn ich mehrere habe? Natürlich soll das nur einmal pro Person bezahlt werden. Und ich hatte auch schon eine Idee, wie ich mit den Firmen umgehen würde. Ich würde den Firmen beispielsweise anbieten, dass sie auf Antrag befreit werden können. Und eine Firma, die jetzt nicht gerade 100.000 Internetanschlüsse hat, würde wahrscheinlich schlichtweg das einfach ignorieren.
Letzte Frage gibt es schon noch zur Abgrenzung. Das ist die inhaltliche Abgrenzung. Was ist davon betroffen? Fördern wir dann mit Gebühren, die staatlich eingehoben werden, einen Großteil der Pornoindustrie? Wer entscheidet? Na, ich sage es jetzt einmal ganz salopp, weil das ist... Es ist ökonomisch gesehen, es ist direkte nachfrageseitige Förderung. Das gibt es auch im analogen Bereich. Das ist zum Beispiel in Holland hat es das gegeben, sind sogenannte Vouchers. Da wollte man die Jugend irgendwie in Kulturinstitutionen bringen. Gut, was sind Kulturinstitutionen? Ja? Also zuerst wollte die Politik zurücklehnen und sagen, okay, jetzt müssen wir es nicht mehr entscheiden, wer was kriegt. Das ist super, der Markt entscheidet es und das ist alles ganz, ne? Gut, und dann ist es darum gegangen, wer ist jetzt da drinnen? Und dann ist es weitergegangen, da sind Kinos drinnen. Ja, wieso sollen Kinos nicht drinnen sein? Es gibt sehr guten niederländischen Film und so weiter. Dann ist die Pathé-Kette gekommen und hat gesagt, na, wir wollen dann aber auch drin sein, wenn Kino drinnen ist. Rausgekommen ist, dass mit viel öffentlichem Geld jugendliche Spider-Man gegangen sind.
Also in unserem Konzept gibt es eben, wie gesagt, diese Stiftung, die hälftig mit sozusagen, die hälftig mit Kulturschaffenden und hälftig mit Kulturnutzern besetzt ist und die wird sicherlich eine Definition finden, was Kultur ist oder nicht, oder wir müssen uns gemeinsam darüber unterhalten. Wir müssen uns politisch darüber unterhalten, was Kultur ist und was nicht. Genauso wie wir uns auch politisch darüber unterhalten müssen, wie hoch dieser Beitrag ist und auf wen er entfällt.
wenn wir jetzt einfach sagen, die Porno-Plattformen können sich nicht als Urheber registrieren, dann haben wir das Problem gelöst.
Wenn sie sich als Porno-Plattformen definieren.
Da sind wir schon mitten in der Diskussion. Ich möchte jetzt gern die Runde weitergeben.
Kleiner Einspruch. Als Kultur definieren sich die nicht, weil sonst verlieren sie die Hälfte ihres Marktes.
Ich möchte weitergeben jetzt zu André Nebe. Welchen Weg geht jetzt einmal die Fera als erste Frage und als zweite Frage? Wie schätzt du denn ein, würden die Regiekollegen und auch die Verwertungspartner auf die Kulturwertmark auf so ein Konzept reagieren?
Erstmal ganz kurz, warum ich hier eigentlich sitze. Ich mache Kinderfilme, ich bin Regisseur und Autor, ich bin also einer der Kreativen, über die hier die ganze Zeit geredet wird. Und mir fällt immer ein, der Erdnussbauer soll auf der ganzen Welt möglichst fair bezahlt werden. Es soll Fair Trade sein, damit der arme Erdnussbauer von seinen Erträgen, von seiner Ernte, von seiner Arbeit im Schweiße seines Angesichts leben kann. Wenn wir das mal ganz kurz anwenden, was hier gerade gesagt wurde, dann würde das bedeuten, lieber Erdnussbauer, wenn du deine Erdnüsse im Internet verkaufen möchtest, ist es leider so, dass im Internet die Leute daran gewöhnt sind, dass alles umsonst ist. Also, verkauf deine Erdnüsse bitte im Internet umsonst. Des Weiteren würde es bedeuten, lieber Erdnussbauer, wenn du über eine bestimmte Schwelle Erdnüsse verkauft hast, dann wird dein Erdnussfeld allgemein gut. Das ist für mich Sozialismus und Kommunismus in radikalster Form. Ich finde das sehr erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in den letzten 20, 30 Jahren ging in Deutschland zumindest ein Aufruhr durch die junge Welt und auch viele Alte haben sich daran beteiligt, weil die christlich-konservativen Parteien sich zu Handlangern der Atomindustrie gemacht haben und immer wieder für die Atomindustrie geworben haben, gesagt haben, ja, wir brauchen das und es ist ja gar nicht gefährlich. Und nach Fukushima hat sich das Gott sei Dank geändert. Es ist für mich wahnsinnig erschreckend zu sehen, wie sich jetzt Parteien zu Handlangern von Internetkonzernen machen, unter dem fadenscheinigen Argument der Nutzerfreundlichkeit.
Gut, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Wir haben gesagt, wir einigen uns auf Lösungsansätze und
die
nicht auf der Analyse.
Die kommen jetzt. Bloß ich muss dazu was sagen, weil das ist, es ist so bedrückend. Wir Regisseure sind organisiert in Europa in einem Dachverband, der heißt FERA. Da sind 27 Dachverbände aus 27 EU-Ländern dabei. Und man kann es sich vorstellen, es ist nicht immer einfach. Man hat 27 Länder und hat 38 verschiedene Meinungen. Und wir haben uns natürlich auch damit beschäftigt. Grundlegend muss man aber Folgendes sagen. Es gibt keine Verweigerungshaltung von Kreativen, dass ihre Werke gesehen werden oder dass sie genutzt werden. Es gibt aber sehr wohl eine Verweigerungshaltung der Verwerter, die Kreativen angemessen zu vergüten dafür. Oder zu bezahlen für ihre Arbeit. Das muss man mal ganz klar feststellen.
Der Verwerter oder?
Der Verwerter. Der Verwerter. Das sind in erster Linie Sender. Das können aber auch Plattformen sein im Internet und so weiter. Wie geht das jetzt normalerweise vonstatten? Ich muss ganz kurz ausholen, um dann darauf zu kommen, wofür wir uns entschieden haben. Also aus deutscher Sicht wird das Problem eigentlich überdramatisiert, weil was passiert? Einerseits ist es nämlich eine ganz alte Geschichte. Da haben wir eine neue Verwertungsmöglichkeit, die heißt Internet. Man kann jetzt Filme im Internet sehen. Okay. In Deutschland funktioniert das so schon seit Jahrzehnten, Mitte der 90er, anderthalb Jahrzehnten, seit das Internet bekannt ist, dass die Produzenten sich durch ihre Urhebervertragsanhänge eigentlich alle Rechte an Internetnutzungen übertragen lassen. Ihr in Österreich hatte das bis vor kurzem sogar auf kriminelle Art und Weise.
Automatisch.
Automatisch. Also ihr hattet noch nicht mal eine Möglichkeit zu sagen, ja, nein, wir wollen das vielleicht doch nicht. In Deutschland haben wir zumindest die Möglichkeit zu sagen, nein, diese und jene Rechte haben wir schon jemand anders übertragen. Lieber Produzent, die kriegst du nicht automatisch. Also hat der Produzent die Rechte zum Beispiel auch in der Internetverwertung. Wenn jetzt jemand Rechte haben möchte und sagt, ich bin Plattformbetreiber und ich möchte diesen Film gerne zeigen, ist es ganz einfach. Dann ruft er den Produzenten an und fragt, sag mal, hast du die Internetrechte? In 50% der Fälle wird er die haben, in anderen 50% hat der Weltvertrieb die und dann kauft er die da und dann wird ins Internet gestellt. Relativ simpel. Was ist jetzt aber das Neue? Das Neue ist, dass wir alle wissen, dass es hier nicht mehr um Zweitverwertungshandlungen geht. Also, es ist nicht mehr so, dass im Kino ein Film läuft, Erstverwertung, Und dann läuft er vielleicht auf Ölbohrplattformen und in Krankenhäusern und in Flugzeugen und als DVD und was weiß ich was in Zweitverwertung, sondern Internet ist eine Erstverwertung. Es ist ein Erstrecht. Das Internetrecht wird ein Erstrecht werden, wenn es es nicht sogar schon ist. Filme werden gleichzeitig im Kino gestartet und im Internet oder mit wesentlich kleineren Zeitfenstern dazwischen ausgewertet. Viele Leute gucken sich Filme nur noch im Internet an. Darauf muss man reagieren. Und wie macht man das jetzt? Die alte Möglichkeit ist die des Buyouts gewesen, nämlich dass der Produzent sagt, lieber Regisseur, du weißt ja, im Zweifel kriege ich alles, es gibt keinen Zweifel, also habe ich jetzt alles und du kriegst die Summe X dafür. Das Erstaunliche dabei ist, seit es Internet gibt und die Internetauswertung, ist nicht etwa bei den Kreativen etwas mehr dazu gekommen, weil es ist ja ein Mehr an Auswertung dazu gekommen, sondern es ist eher weniger geworden. Die Buyout-Verträge und die Honorare sind immer weiter gesunken. Und daher ist die Überlegung, wie kann man es jetzt schaffen, bei so einem Erstverwertungsrecht wie der Online-Nutzung, dass die Kreativen, der Erdnussbauer der Kreativen, wie kann der es schaffen, wir kleine Filmemacher, dass wir von unserer Arbeit auch leben können, dass wir angemessen vergütet werden. Und eine Möglichkeit ist die, und das hat sich der Dachverband überlegt, es ist auch ein Prozess, es ist kein Endstadium, was ich hier präsentieren kann. Wir sind 27 Mitgliedsländer, es gibt viel Streitereien. Aber eine Idee war, es gilt das Ursprungsprinzip. Dort, wo der Film gemacht worden ist, in dem Land, in dieses Land, entscheidet auch für sich, wie es Online-Rechte verteilt. Wenn ein Film in Deutschland gemacht wird, dann gibt es dort eine deutsche Agentur, nenne ich das jetzt mal so, etwas untechnisch. Und diese Agentur entscheidet darüber, wenn jemand im Internet diesen Film zeigen will, wie viel das kostet. Und verteilt dann auch europaweit oder weltweit die Online-Rechte. Es ist eigentlich relativ simpel. Das Einzige, was jemand machen muss, er muss gucken, wo kommt dieser Film eigentlich her. Und dann geht er in das Land und klopft dort an die Tür der betreffenden Agentur. Das muss jetzt nicht die Verwertungsgesellschaft sein. Also wir sind jetzt nicht per se dafür, dass das Verwertungsgesellschaften sind. Es gibt sehr wohl Streitigkeiten in vielen Ländern, wo Regisseure mit Verwertungsgesellschaften gar nichts zu tun haben wollen.
Okay, so. Aber es gibt so nationale Agenturen, wie auch immer, die das einsammeln und dann nach welchen Kriterien verteilen?
Richtig. Diese nationalen Agenturen, das kann in dem einen Land, können das die Regisseure alleine sein. Weil die sagen, Online-Rechte machen wir ganz alleine. In einem anderen Land kann das sein, dass sagen, wir tun es mit den Drehbuchautoren zusammen und wir wollen auch mit den Produzenten eine gütliche Einigung. Und dann sind das vielleicht drei Parteien, die diese Agentur bilden oder diesen Shop, One-Stop-Shop. Im vierten Land kann das wieder eine Verwertungsgesellschaft sein, hängt von dem Land ab und auch von den Verhältnissen dort. Das garantiert aber auch einen gewissen Wettbewerb, denn es kann nämlich passieren, dass ein deutscher Film eventuell günstiger zu haben ist, en gros, als ein spanischer Film. Das ist also das, was auch so ein bisschen Schwung in die Materie noch bringt. Es gibt nicht so einen Einheitspreis, nicht so einen Einheitsbrei, sondern es wird auch Wettbewerb dadurch geriert. Das ist eine Möglichkeit, die man machen kann und die wir eigentlich ganz, ganz gut finden. Wichtig ist aber eins, und da sind wir uns alle vollkommen einig, die Kreativen müssen, was die Vergütung angeht, proportional zum Umsatz beteiligt werden an dem, was reinkommt. Also, wenn Film A 100 Mal angeklickt wird und downgeloadet wird, dann ist das etwas anderes, als wenn Film B nur zweimal angeklickt wird und zweimal gedownloadet wird. Dann gibt es andere Summen und andere Verteilmechanismen. Und das muss sich widerspiegeln. Denn es kann nicht sein, dass es für alle das Gleiche gibt. Das ist für mich nicht Vielfalt. Vielfalt zeichnet sich auch dadurch aus, dass es Unterschiede gibt. Es gibt erfolgreichere Filme, es gibt Filme, die Nutzer lieber sehen wollen, und es gibt Filme, die Nutzer nicht so gerne sehen wollen. Und es kann nicht sein, dass derjenige, der vielleicht auch nicht wirklich so gut ist, sage ich jetzt mal, dass der genauso viel verdient wie derjenige, der sich mehr Mühe gegeben hat. Oder der näher am Zuschauergeschmack dran ist, wenn man das nicht werten möchte. Da muss ein Unterschied gemacht werden. Und das ist eigentlich eine gerechte Sache. Also, und,
das heißt, die Preise werden dann per Klick.
Ja, das
die Agenturen machen sich mit den Plattformen dann Preise aus, ja, wo per Klick bezahlt wird.
Das ist technisch vollkommen simpel. Das ist so simpel, per Klick festzustellen, was gedownloadet wird. Und doch, wenn mir das noch erlaubt wird, weil Sie von Studien gesprochen haben, es gibt eine Studie der Musikindustrie und des Deutschen, des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Die stehen nun nicht im Verdacht, dass sie ihre illegalen Downloadzahlen, die sie ermittelt haben, verschönern. Sie sprechen davon, dass 5% der Downloader illegal downloaden. Das entspricht in Deutschland 3,7 Millionen. Und ich finde, man darf nicht verkennen, dass 95% der Menschen im Netz sehr wohl legal downloaden und dafür auch bezahlen. Ich finde es komisch, wenn eine kriminelle Minderheit darüber entscheiden soll, was eine Mehrheit in einem Staat zu tun und zu lassen hat. Das ist merkwürdig. Ein Ladenbesitzer preist 5% ein, weil er weiß, 5% sind Ladendiebstahl. Damit muss ich einfach rechnen, das ist so. Aber jetzt zu sagen, weil ich 5% der Leute, die in meinen Laden kommen, meine Regale ausräumen, mache ich alles umsonst, das kann ja nicht die Lösung sein. Da geht ja auch pleite. Und das ist auch der Grund. Wenn wir alles einebnen, dann wird es keine Kreativität mehr geben. Denn wir müssen von dem, was wir tun, auch leben können. Deswegen dieses Modell.
Ja. Ich habe jetzt gleich mal zwei Fragen. Nationale Grenzen im Netz ist ein bisschen ein Anachronismus. Hat man sich das überlegt?
Nein, es ist kein Anachronismus, wenn man die Zuständigkeiten verteilt. Man kann das auch noch, man kann das dann natürlich noch vereinfachen. Man kann Territorien zusammenfassen. Man kann zum Beispiel sagen, na gut, es gibt in der Schweiz und in Österreich und in Deutschland eine Agentur, aber ihr könnt euch doch zusammentun für den deutschsprachigen Raum. Man kann das vereinfachen. Man kann das wiederum zentralisieren. Es gibt ein Modell, wenn ich das noch kurz sagen darf, was sehr interessant ist, das ist Online Art. Das ist ein Modell, wo es genau diese Aufschlüsselung gibt in nationale Zuständigkeiten. Aber es gibt einen Ansprechpartner zentral in Brüssel. Und dort kann man auch hingehen, wenn man bestimmte Kunstwerke, die im Internet verwertet werden, auswerten möchte und wendet sich an eine einzige Agentur. Das macht es natürlich noch viel einfacher. Also man kann es noch weiter zusammenfassen.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich jetzt dann in Österreich einen Film von dir auf meine Plattform stelle und ich habe die Rechte nicht gecheckt, werde ich nach deutschem Recht geklagt. Das ist die Idee, oder?
Wenn du in einen Laden gehst und klaust,
nein, dann ich stelle deinen Film online.
Ja, sofern das zur kommerziellen Verwertung eine strafbare Handlung darstellt, musst du damit rechnen, dass du einen Brief bekommst.
Aber es ist dann dort, weil es geht um eine Rechtssituation. Die Rechtssituation ist dann die, wo der Film entstanden ist.
Das ist die grundsätzliche Idee, dass man sagt, du gehst dorthin, wo der Film entstanden ist, um die Rechte für ganz Europa zu erwerben.
Okay.
Ich hätte dazu eine kurze Frage. Wir haben ja gerade bei der gesamten Debatte über Urheberrecht und auch über verwaiste Werke zum Beispiel immer das ganz große Problem mitgeteilt bekommen und das auch nachvollziehbar, dass es extrem schwierig ist, herauszufinden, wer welche Rechte in welcher Kombination innehat. Gerade für kommerzielle Verwerter wie Museen, Bibliotheken, aber auch öffentliche Rundfunkanstalten ist das extrem schwierig. Die verlangen wirklich, bitte, wir müssen bezahlen, wir wollen bezahlen, wir können oft nicht bezahlen, weil es so intransparent ist. Jetzt ist es mit der Vielfalt sehr schön. Im einen Land schließen sich alle zusammen, im anderen sind sie alle extra. Nur wie der jeweilige Nutzer muss das dann alles recherchieren und herausfinden. Das ist in einem
Halten zu Gnaden,
das ist in einem Europa, das zusammenwachsen soll, aus meiner Sicht schon ein bisschen streng. Also man geht da schon ziemlich weit. Man verlangt also von denen praktisch ein medienrechtliches Studium dann.
Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Nicht der Nutzer holt sich die Rechte, sondern der verwertet. Der ins Netz stellt.
Ja, jeder. Okay. Aber dann müssen wir klar differenzieren. Kommerzielle Verwertung ist ein völlig anderes Spielfeld. Davon sprechen wir nicht, wenn wir über diese ganze Frage des Urheberrechts im Netz und der sogenannten, der unbezahlten Downloads, wenn wir darüber reden. Hier reden wir über private Nutzung. Wir haben zum Beispiel im Europäischen Parlament immer klargestellt, und das ist auch breit so getragen, dass kommerzielle Nutzung immer im kommerziellen Feld bleibt und keinesfalls parallel gesetzt werden kann mit einer individuellen Nutzung. Also, ob ich einen Film auf meine Plattform stelle, um für meine Nagellackfarbenwerbung zu machen, ist was anderes, als wenn ich ihn mir ganz privat anschaue. Ja, das muss man differenzieren, weil sehr viele legale Systeme in Europa diese Differenzierung auch vorsehen und mit Recht vorsehen. Wenn wir das nicht machen, dann kommen wir in Teufelsküche. Also das muss man klar differenzieren. Kommerzielle Nutzung, kann aus meiner Sicht im alten Weg weiter gemanagt werden. Allerdings wird man für die Frage der Territorialität eine nachvollziehbare und verwaltbare Lösung finden müssen, weil die Leute, also die Nutzer, die kommerziellen Nutzer verzweifeln. Was jetzt hier besprochen wird, ist ja eigentlich die private Nutzung. Und das ist eine andere Geschichte. Ich kann nicht von einem privaten Nutzer verlangen, dass er erstens weiß, der Film ist vom Spanier gemacht, könnte aber könnte zum Beispiel unter amerikanischem oder englischem Recht produziert worden sein. Das finde ich doch als ganz normaler Nutzer nicht raus.
Das soll er auch nicht. Nochmal, haben wir, glaube ich, aneinander vorbeigeredet. Es gibt ja, wenn ein Film entsteht, die Verwertung dieses Films, Kino oder wie auch immer. Im Internet gibt es Internetplattformen, die diesen Film ins Internet stellen. Und diese Internetplattformen müssen sich erkundigen, ob sie die Rechte dafür erworben haben und wo sie zu erwerben haben. Und ob der Nutzer dann letztendlich das weiß, das ist eine ganz andere Geschichte. Davon rede ich nicht.
Um das ein bisschen zu verbildlichen, euer Konzept geht davon aus, wenn ich eine Plattform mache, wo, auf der ich Filme anbiete, bin ich mehr oder weniger Kinobetreiber. Und dann bin ich gewerblich und dann muss ich mir die Lizenzen holen und dann muss ich das machen. Darüber sind jetzt, glaube ich, hier alle d'accord. Das wäre dann einfach das analoge Konzept. Das wäre das eine Beispiel, wo ein analoges Konzept, also ein Konzept, das in der analogen Welt ist, halbwegs mit Adaptierungen in der digitalen Welt funktionieren könnte. Das ist im kommerziellen Bereich. Paul? Ja, bitte, natürlich, Entschuldigung.
Ich sitze hier schon die ganze Zeit und tippel mit den Fingern. Weil ich kann jetzt diesen Erdnussbauer und den Ladendiebstahl, das sind immer wieder dieselben.
Aber wir sind Vergleiche, noch bei den Verständnisfragen, noch nicht in der Diskussion.
Ich muss das loswerden. Wenn wir das mit dem Erdnussbauern vergleichen und ich nehme ihm einen Sack Erdnüsse weg, dann hat er den Sack Erdnüsse immer noch dastehen. Und wenn ich ihm noch einen wegnehme, steht er immer noch da. Und genauso beim Ladendiebstahl, wenn ich da was wegnehme, dann hat das der Ladenbesitzer nicht mehr. In diesem Fall lege ich eine Kopie an, es wird also immer mehr. Das ist quasi eher wie das biblische Teilen des Brotes oder der. Es wird immer mehr und nicht weniger. Und deswegen, diese Vergleiche hinken dermaßen, dass sie wirklich in so eine qualifizierte Diskussion nicht reingehören. Entschuldigung.
Ich bringe sie wieder rein, weil sie mir so gut gefallen und weil ich nicht verstanden habe, warum der Erdnusssack noch da ist, wenn du ihn wegnimmst. Das hast du eben mehrmals gesagt. Mir ist das vollkommen unklar.
Bei einer digitalen Kopie ist das so, wenn ich eine Kopie herstelle, habe ich hinterher zwei identische Kopien. Wenn ich noch eine Kopie herstelle, habe ich drei identische Kopien. Und wenn ich noch eine Kopie herstelle, habe ich vier identische Kopien. Das heißt, es werden immer mehr Erdnüsse.
Ja, aber Überraschung, es ist immer noch ein Film.
Ja, und?
Ja, und es ist ein Film, der gemacht worden ist. Es ist ein Film, für den Leute viel Geld und Zeit investiert haben und für den sie entlohnt werden wollen.
Filme sind keine Erdnüsse. Das Geschäftskonzept... Das Geschäftskonzept ist ein anderes. Natürlich geht es ja da, normalerweise bezahlt man für Filme, dass man sie ansieht, nicht, dass man sie nimmt und woanders hin. Also ich möchte jetzt in diese Diskussion, ob sie jetzt kopiert und dann sich vermehren, wurscht. Ich möchte jetzt von Paul hören, was ist denn ein realistischer, gangbarer Weg, auf welches Pferd sollen sich denn quasi die Urheber setzen, damit sie gewährleistet haben, dass sie irgendwie zu einem Geld kommen?
Zunächst einmal auf irgendeines.
Na, wir würden gern flott galoppieren.
Also ganz kurz, ich hätte gern einmal die Problemstellung nochmal aufgerissen, es ist sehr viel jetzt gekommen. Aber worum es letztlich geht und warum jetzt wir auch über Erdnussbauern und Kopien von Erdnüssen reden müssen, das liegt einfach auch daran, dass wir mit Geschäftsmodellen zu tun haben, die mehrere hundert Jahre alt sind. Das sind Geschäftsmodelle, die aus einem ganz bestimmten Grund auch entstanden sind. Und zwar, weil bis eben zur Digitalisierung nie mit Musik, nie mit Film, nie mit Literatur gehandelt worden ist, sondern gehandelt wurde mit DVDs, mit Büchern, mit Eintrittskarten, mit CDs, Platten, aber es wurde nie mit dem Abstraktum dessen, also mit dem, worum es eigentlich geht, mit den Inhalten gehandelt. Und über die Digitalisierung ist es eben dazu gekommen, dass man es jetzt ablösen kann. Wir können die Inhalte von den Trägermedien ablösen. Ich brauche zwar in irgendeiner Form irgendein Trägermedium dann schon noch, um es mir anzuschauen, irgendwo muss er natürlich sein, aber um ihn zu transportieren oder zu kopieren, brauche ich nichts mehr. Und das war das, was neu ist. Das, was das im ökonomischen Sinne macht, ist, es schafft mir ein Gut, das eben nicht ausschließbar ist und das auch sich nicht verschleißt. Das ist das mit den Erdnüssen. Es verschleißt sich nicht durch die Reproduktion, es verschleißt sich auch nicht durch den Konsum. Erdnüsse verschleißen sich durch den Konsum. Das, was die Industrie bis jetzt gemacht hat, das, womit die Industrie eben im 20. Jahrhundert, vor allem im 20. Jahrhundert, wirklich groß geworden ist, das sind Vorgänge, die eben diesen alten Geschäftsmodellen entsprechen. Wenn ich mir jetzt so systematisch eine CD hernehme oder einen Film, dann kommen in der Regel immer so 10% bei den Kreativen an. Daumen mal Pi. Die anderen 90% sind alles Mögliche. Das ist Marketing, das ist Logistik, das ist die Produktion von physischen Gütern, das ist, sind Portokosten, um das herumzuschicken. Bei Platten zum Beispiel wurden generell 16% eingerechnet wegen Bruch, weil Platten brechen konnten. Warum das bei iTunes der Fall ist, weiß ich nicht. Es wurde Logistik eingerechnet, ganz stark. Also es sind ein Haufen Dinge, die da drinnen sind und die letztlich dann den Preis einer CD ausgemacht haben. Dann ist in den 80er, 90er Jahren das in der Musikindustrie oder auch mit der DVD ganz stark halt hinaufgegangen, die Zahlen, die Umsatzzahlen. Und das war ja auch immer die Größe, die bemängelt worden ist. Die Umsatzzahlen gehen zurück. Ja, natürlich gehen die Umsatzzahlen zurück, wenn die Kosten sinken. Das heißt noch lange nicht, dass die Gewinne sinken müssen. Das heißt, ich muss mir einfach jetzt neu überlegen, von diesen 90%, die 10% brauche ich, sonst habe ich nichts zu verkaufen, ist klar. Aber von diesen 90%, was brauche ich davon noch? Und das ist das, womit wir jetzt die meiste Zeit verbringen, dass mehr oder weniger, wenn man das aufteilen würde in Personen, ein Kreativer, neun in der Industrie, man im Prinzip jetzt sieben in der Industrie sagt, okay, danke, wir brauchen euch nicht mehr. Es reicht, wenn die anderen zwei noch da bleiben und sozusagen Funktionen übernehmen, wie Marketing wird man nach wie vor brauchen, man wird Produzenten, Produzentinnen brauchen. Das sind ja alles Sachen, die nicht verloren gehen deswegen. Aber 6 bis 7 Leute können jetzt gehen. Das ist aber die Marktmacht. Das ist die Marktmacht der Industrie gewesen. Und auch ganz einfach, dass sie selbst eine Schlüsselposition dann hatten. Sagen konnten, wann wird was wo verteilt. Das gibt es nicht mehr. Diese Kontrolle gibt es nicht mehr. Das Einzige, was mir eine Kinosperrfrist heute noch bringt, ist, dass ich sicherstellen kann, dass für die Dauer der Kinosperrfrist keine legale Kopie verkauft wird. Aber illegale kann ich mit der Kinosperrfrist hier in keiner Weise beeinflussen. Das heißt, man muss sich da einfach von gewissen Dingen lösen, die so nicht mehr funktionieren. Das heißt, was brauche ich? Was brauchen wir nicht mehr? Nicht mehr brauchen wir Logistik, physische Produktion. Ich brauche auch nicht mehr die Kopie von 35 mm, außer natürlich jetzt in besonderen Fällen, wo Regisseure sagen, ich möchte 35 mm drehen, weil ist so, ja. Es gibt auch nach wie vor Leute, die nur auf Vinyl ihre Musik rausbringen. Also das kann eine künstlerische Entscheidung sein, das ist zu respektieren, ist aber jetzt keine technische Notwendigkeit mehr.
Und die Distribution fällt auch weg?
Distribution fällt weg, Verkaufsflächen, Verkaufspersonal und so weiter. Was schadet dezidiert? Dezidiert schaden tun im Moment alle Dinge, die in irgendeiner Form eine Steuerung dahinter haben. Ich meine, es ist zum Beispiel komplett verrückt, dass es nach wie vor Ländercodes gibt bei DVDs. Es ist komplett verrückt, dass eine Fernsehserie in den USA anläuft und ich 4 Monate später in Österreich das kaufen kann und dazwischen ist was? Runterladen kann ich es am nächsten Tag in 20 Minuten. Wenn da kein Angebot ist, dann ist irgendwie klar, dass die Leute sich das anders beschaffen. Und dazu gibt es auch eine sehr schöne Studie, die gezeigt hat, das war damals CBS. CBS hat mit Apple ziemlich lang verhandelt, weil CBS, die sehr viele Serien auf iTunes hatten, wollte einen höheren Anteil haben. Und Apple hat iTunes hat Nein gesagt und CBS hat damals gedroht und diese Drohung auch wahrgemacht, sie nehmen ihren gesamten Content mit am Stichtag runter. Und damals hat sie eine Gruppe von Forscherinnen angeschaut gehabt, wie schaut der illegale Traffic 14 Tage vor diesem Stichtag aus und 14 Tage nach dem Stichtag. Und man sieht so richtig, dass in dem Moment, wo es kein legales Angebot gegeben hat, das Illegale ansteigt. Es war einfach klar. Das heißt aber nicht, dass da jetzt keine Zahlungsbereitschaft ist. Das heißt nur, jemand, der digitaler Kunde ist, geht nicht zurück ins Geschäft, sondern will das nach wie vor digital haben. Kurz, und das ist auch das, was beim Chaos Computer Club im Prinzip die Grundidee war, jetzt, ich habe Kreative und ich habe Konsumenten und Konsumentinnen. Ich muss den Content in die eine Richtung bringen und ich muss das Geld in die andere Richtung bringen. Wenn wir jetzt mal bei dieser Dichotomie von Konsumenten, Konsumentinnen und Kreativen bleiben und diese Prosumer-Geschichten ausblenden einmal. Und das Spannende daran ist, dass ich jetzt schauen muss, was sind mögliche Geschäftsmodelle. Und keines der möglichen Geschäftsmodelle verlangt nach einer Verschärfung des Urheberrechts. Keines der möglichen Geschäftsmodelle verlangt nach einer verschärften Durchsetzung. Sondern das, worauf es ankommt, sind Kompensationsmodelle. Man muss sich von der Vorstellung lösen, dass ich jetzt der Autor eines Films bin, den ich bis in den letzten Winkel der Erde kontrollieren kann, wo der wann läuft. Das ist nicht. Auch der Produzent wird das nicht mehr können. Auch die Distributoren werden das nicht mehr können. Das Einzige, was sie verhindern können, ist, dass es legal läuft. Aber sie werden nicht verhindern können, dass er verfügbar ist. Verzicht auf diesen Anspruch auf Kontrolle bei gleichzeitiger Kompensationspflicht. Und das ist schon einmal wesentlich leichter, wenn ich jetzt nicht versuchen muss, jeden einzelnen Internetnutzer irgendwie zu überwachen, sondern nur mehr die, die es kommerziell verteilen. Das sind schon mal viel weniger. Das, was sozusagen ein bisschen eine Mindestforderung ist im Moment. Also wenn man kann über Kulturwertmarkt reden, man kann über Flatrate-Modelle reden, man kann über alles Mögliche reden, aber das, was im Moment wirklich essentiell ist, ist, dass wir gesetzliche Lizenzen kriegen für das Internet. Gesetzliche Lizenzen würde bedeuten, dass wir, am besten auf europäischer Ebene, klar, würde bedeuten, dass niemand fragen muss, was wer anbieten darf. Das würde einfach so ausschauen wie im Radio. Eine Radiostation muss nicht anrufen und abklären, welche Lieder sie spielen darf. Sie spielen sie und sie kompensieren dafür. Könnte bei den Kinos mittlerweile der Fall sein, bei allen, überall, wo es digital läuft. Es ist kein Gesetz, dass am Freitag das Kinoprogramm geändert wird. Ja? Die könnten wesentlich flexibler agieren. Kinos sind wahnsinnig wichtig in diesem ganzen Spiel. Die sind der Live-Bereich des Films. Und das ist, wenn man die Musikindustrie anschaut, die rettet sich im Moment ganz stark auch über den Live-Bereich. Und Kinos sind auch so ein Live-Bereich. Die sind wichtig. Und da wird irrsinnig viel liegen gelassen, auch noch durch diese alten Formen der Distribution und natürlich auch mit diesen ganzen Verträgen, wie wir sie eh kennen, auch teilweise Konstantin, Bündelverträge etc., die es wirklich schwer machen, auch flexibles Kinoprogramm zu gestalten. Was es an Modellen gibt, ist, also eins ist schon gefallen, das war die Kulturwertmark, da gibt es sowohl mit Zwang als auch sozusagen als Abo-Modelle, freiwillig, Spotify, sowas, gibt es auch noch andere. Ein anderes Modell, das stark aufgenommen worden ist, allerdings nie von der Content-Industrie, sondern von anderen Bereichen, sind zweiseitige Märkte, die orientieren sich sowohl Richtung Konsumenten, Konsumentinnen, als auch Richtung Leute, die Aufmerksamkeit de facto kaufen für Werbeflächen. Im Wesentlichen funktionieren alle großen Internetunternehmen so, von Google über Facebook, über Twitter, bis hin zu Amazon, obwohl Amazon sogar noch mit physischen Gütern handelt, eBay etc. Also die funktionieren alle letztlich über zweiseitige Märkte und Netzwerkeffekte, Netzwerkexternalitäten.
Ich habe gleich mal eine Zwischenfrage. Wenn wir jetzt von der Zukunft reden, ist es, ich verstehe schon, dass es, oder verstehe ich es richtig, dass es die Notwendigkeit gibt, dass man sich quasi für ein Konzept entscheidet?
Also ich glaube nicht, dass es jetzt alles in Zukunft besser wird. Ich bin jetzt keiner von den Internet-Apologeten, die sagen, es wird alles eitel Wonne und Sonnenschein. Wir haben jetzt Oligopol in der Musikindustrie, wir haben jetzt ein Oligopol in der Filmindustrie und es wird nicht besser werden. Es werden die Machtkonzentrationen genauso wieder da sein. Ja. Aber es hat de facto keinen Sinn, Nischenmärkte erschließen zu wollen. Es hat früher einen Sinn gehabt, dass ich sage, ich habe ein Plattengeschäft, das ist spezialisiert auf Punkrock oder so und dann habe ich irgendwie meine Szene und da kommen die Leute, die mich kennen und das kann ich im Internet nicht wirklich bringen. Wenn ich de facto kann ich, wenn ich was anbiete, auch gleich alles anbieten.
Da haben wir uns jetzt falsch verstanden. Darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, ein System wie die Kulturwertmark, das involviert die Tatsache, dass jeder mit einem Internetzugang zahlen muss. Da kann ich nicht sagen, parallel dazu gibt es dann noch 5 andere Systeme. Und also das heißt, man muss sich schon für eines entscheiden, oder?
Ja, bei den Zwangsmodellen ist diese Problematik da und es ist auch noch eine andere Problematik dahinter, dass nämlich ein Schritt zurück extrem schwierig wird. Also wenn man dann drauf kommt, wir hätten noch eine andere Möglichkeit oder so, davon sich wieder zu verabschieden, ist extrem schwierig. Es gibt trotzdem nach wie vor gute Argumente dafür, also ich würde es nicht vom Tisch wischen. Es gibt aber auch noch wahnsinnig viel Unschärfen bei diesem Modell.
Okay, also dein Tipp ist nicht auf Überwachung, nicht auf Verschärfung, sondern wirklich sich darauf zu konzentrieren, wie kommt man zu einer Kompensation, wie kommt man zu einem Einkommen.
Und gesetzliche Lizenzen, die eben gewährleisten, dass jetzt nicht eine Handvoll Firmen in der Musikindustrie und eine Handvoll Firmen in der Filmindustrie mehr oder weniger die Businessmodelle diktieren. Und das tun sie im Moment. Also 2 Sachen noch ganz kurz. Erstens, jede Art von Limitierung schädigt immer den legalen Verkauf. Weil im Illegalen habe ich keine Limits. Das heißt, sobald ich anfange mit DRM oder sobald ich mit Ländercodes anfange oder in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten einen Release plane, es schadet immer den Kreativen im Endeffekt. Und das Zweite ist, im Moment fehlt wirklich dramatisch am Angebot generell. Und wo kein Angebot ist, gibt es auch keine Nachfrage. Oder wo kein legales Angebot ist, gibt es keine legale Nachfrage.
Okay, danke schön. Ich möchte jetzt, André hat schon irgendwie, sitzt schon so da, ich möchte jetzt gerne eine Runde machen, wo Sie miteinander schon einverstanden oder nicht einverstanden sind. André?
Ja, ganz kurz, mir ist aufgefallen, ich habe gar nicht auf deine Frage geantwortet. Du hast mich ja gefragt, was wir denken zu der Kultur, Wertmark oder was ich dazu denke. Also ich bin der Meinung, so wie ich das jetzt verstanden habe, ich glaube nicht, dass eine neue Zwangsgebühr jetzt besonders nutzerfreundlich ist. Also wenn man jetzt sagt, pro Internetanschluss soll jeder so und so viel bezahlen und aus diesem Topf wird dann wieder verteilt, das finde ich überhaupt nicht nutzerfreundlich. Also wir haben in Deutschland diese Diskussion mit ARD und ZDF und der GEZ, also den Gebühreneinzugsgeschichten, die machen 8 Milliarden oder 7,5 und demnächst dann 8 Milliarden also Einnahme durch ihre Zwangsgebühren. Das ist auch sehr kontrovers und auch zu Recht. Das wird demnächst pro Haushalt erhoben. Es ist also ähnlich wie bei euch mit der Kulturwertmark, also pro Haushalt und ihr wollt es pro Internetanschluss machen. Ich finde diese Zwangsbezahlmethoden finde ich merkwürdig. Dann würde ich gerne ergänzen oder anmerken zu dir. Du hast gesagt, solange es kein legales Angebot gibt, steigt das illegale Angebot. Dem würde ich widersprechen. Also im E-Book-Markt hat man von Anfang an darauf geachtet, dass man legale Modelle auf den Markt bringt. Man hat aber herausgefunden, dass von Anfang an 50% der E-Books illegal gehandelt werden. Das widerspricht der These, dass je mehr legale Möglichkeiten man anbietet, obwohl ich auch dafür bin.
Illegal gehandelt oder geteilt werden? was?
Ja, da können wir gleich nochmal Doppelklick drauf machen. Was dann legal ist oder nicht illegal. Also wenn für eine Nutzung, darum geht es, also du hast vorhin auch über den Erdnusssack nochmal gesprochen und so weiter, es geht nicht um Verdauung im Urheberrecht oder um Aufbrauchen oder um Aufzehren, es geht um Nutzung. Und das ist vollkommen egal, ob bei der Nutzung oder im Wege der Nutzung eine Kopie entsteht oder ob ein Sack Erdnüsse aufgegessen wird. Es geht um die Nutzung. Und die Nutzung ist diejenige, für die das Urheberrecht da ist und nach der wird bezahlt oder wird abgerechnet oder wird jemand wird beteiligt daran.
Na, es ist nicht egal, da muss ich jetzt ganz kurz darauf hinweisen, es gibt das Urheberrecht nur deshalb, weil es nicht egal ist. Ja. Weil wenn es ein knappes Gut wäre, dann bräuchte ich einen urheberrechtlichen Schutz nicht. Ich brauche einen urheberrechtlichen Schutz für eine Glasflasche nicht.
Das Urheberrecht ist ja kein Schutz eines Gutes, sondern es ist, man kann sagen, es ist das Arbeitsrecht der Kreativen.
Nein, es ist ein Schutzrecht für Werke. Das ist die Definition.
Es ist ein Schutzrecht, es heißt Urheberrecht, es heißt nicht Urheberwerkrecht.
Also ich würde eine Frage beschäftigt mich schon die ganze Zeit, die Frage an dich nämlich, wie stellst du dir denn nun die Praxis für den Internetbenutzer, der jetzt zu Hause vor seinem Rechner sitzt und klickt auf so einen Download drauf? Wie stellst du dir für den die Praxis vor?
Man muss ja erstmal unterscheiden, was ist das für ein Nutzer? Ist das ein Nutzer, der auf MacStorm klickt zum Beispiel oder auf Videoload, dann weiß er, das ist ein legaler Download, den ich hier mache. Würdest du mir recht geben, oder?
Ich kann es nicht beurteilen, ich kenne die nicht alle, aber...
Okay, das sind die beiden größten Film-Video-Download-Anbieter im deutschsprachigen Raum. Man kann davon ausgehen, wenn ich da einen Film downloade, dann ist das legal. So. Da gibt es doch überhaupt kein Problem. Also das ist doch wunderbar.
Aber dann können wir jetzt alle nach Hause gehen, wenn es da kein Problem
ist. Ja, nee.
So, deine Frage möchte ich aber gerne beantworten, weil du mich gefragt hast, wie ist das mit dem Nutzer. Wenn jetzt aber jemand bei KinoTo oder bei dem geschlossenen Media-Upload was runterlädt, dann bin ich der Meinung, er kann wissen, und die Studien belegen das auch, dass 98% das wissen, er kann wissen oder ich kann vernünftigerweise von ihm verlangen, dass er sich ein bisschen erkundigt, ob diese Plattform nicht vielleicht ein bisschen dubios ist. Wenn da alles umsonst ist, wofür ich sonst im Kino Geld bezahlen müsste, kann das mit rechten Dingen zugehen. So, und es sind 5% der Downloader, die illegal downloaden. Das ist also eine Minderheit. Und diese 5%, von denen muss ich sagen, das sind für mich Ladendiebe.
Na, ich wollte nur klarlegen, eines der Grundprinzipien, die wir verteidigen müssen, ist die Nutzerfreundlichkeit. Die ist bei diesen Dingen nicht gegeben. Ich habe selber Tests gemacht mit Schulklassen.
Bei welchen Dingen?
Mit Download-Plattformen, ob die verstehen, ob das jetzt eine illegale unter Anführungszeichen oder legale unter Anführungszeichen Plattform ist. Erstens, die Geschäftsbedingungen sind für keinen 15-Jährigen verstehbar. Sie sind verstehbar für einen Absolventen des Rechtsstudiums mit Schwerpunkt Urheberrecht. Das Zweite ist, es gibt auf allen sogenannten legalen Plattformen immer wieder Gratisangebote. Also das heißt, für die Nutzer und Nutzerinnen ist es immer verwirrend. Das heißt also, man hat hier ein Problem und ich kann bei solchen Sachen eben nicht davon ausgehen, dass ein Konsument, ich meine, ich möchte jetzt gerne mal fragen, wer hat zum Beispiel schon einmal beim Update von Computerprogrammen die Geschäftsbedingungen gelesen? Also der soll jetzt bitte aufzeigen. Die ganzen. Alle 27 down gescrollt.
Aus professionellem Interesse, ja.
Okay, gut. Dann sind Sie der Erste, den ich kennenlerne, der das gemacht hat. Für mich ist der entscheidende Punkt, dass jedes Modell, das wir in Zukunft anbieten, dann Erfolg haben kann, wenn es auch verständlich und nachvollziehbar ist. Wenn jemand sehr lange recherchieren muss, bevor er einen Film anschaut, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren bei einem Großteil von potenziellen Nutzern. Das muss man leider ganz offen sagen. Also wenn ich zum Beispiel jemanden, bevor er in ein Geschäft geht, um etwas einzukaufen, von ihm verlangt, dass er Strafrecht für Diebstahl liest, das wird er nicht tun. Was die ersten Bezahlplattformen waren, die es gegeben hat, waren viele von denen eben nicht benutzerfreundlich. Sie waren schwer verständlich.
Das stimmt.
waren absolut bedienungsunfreundlich und hatten auch kein Repertoire, was die potenziellen Nutzer interessiert hat. Weil eines muss man schon auch, glaube ich, festhalten. In der Distribution ist das Entscheidende, also wenn ich weiterverkaufe in der gewerblichen Nutzung, ist das Entscheidende, ob ich glaube, dass das ein ökonomisch erfolgreiches Ding wird. Wenn ich privat nutze, ist dieses Kriterium außen vor. Denn da ist das Kriterium, was mir gefällt, was mich weiterbringt. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger und großer Unterschied. Mir geht es ja auch, und da bin ich ein bisschen romantisch, mir geht es um kulturelle Vielfalt. Ich will auch von einem neuen Modell verlangen, dass es kulturelle Vielfalt garantiert und dass es mich nicht auf dem Mainstream verdonnert. Ich mag nicht den 736. animierten Disney-Film sehen. Habe ich gesehen, interessiert mich nicht mehr. Das heißt, was ich will, auch weil es die Kultur, weil es die Kunst selber weiterbringt, ist die Vielfalt zu wahren und Konzentrationsprozesse. Und das sind eben auch wichtige Elemente, die man sich anschauen muss. In der Filmindustrie, und ich rede jetzt bewusst nicht von irgendwelchen österreichischen oder sonstigen Filmen, sondern von der Filmindustrie sozusagen zugeschneidert wird. Wir haben wirklich im Moment einen extremen Trend zum Mainstream, und da müssen wir ja, und das ist ein Nebensatz, wenn es darum geht, dass wir europäische Lizenzen bekommen und dass wir sozusagen die Grenzen der Nationalstaaten und deren Aufweichung, dass wir diese Tendenz einmal zur Kenntnis nehmen, dann müssen wir aber gleichzeitig schauen, dass sozusagen nicht die kleineren Märkte in Europa, sei es jetzt sprachlich oder kulturell, total majorisiert werden von den großen Anbietern. Ich sage es jetzt einfach so aus Großbritannien, aus Deutschland und aus Frankreich. Weil ich glaube, dass das sozusagen etwas mit europäische Identität zu tun hat, dass wir hier eine Vielfalt haben. Das heißt, das ist für mich eine zweite und sehr, sehr zentrale Bedingung. Kleine Korrektur noch, das mit der Allmende, gell? Das ist nicht so wirklich ganz kommunistisch, das haben die Ötztaler Bauern gemacht und denen kann man Kommunismus nicht vorwerfen, alles andere vielleicht schon.
Okay, ich möchte aber gleich bei Ihnen bleiben, bevor ich ins
Publikum... Darf ich noch eine technische Ergänzung dazu geben, weil wir nämlich darüber noch nicht gesprochen haben, nämlich das Enforcement. Die Frage ist doch auch, wie setze ich jetzt das durch, wenn ich jetzt dazu gekommen bin? Und ich kann dir als Techniker sagen, es gibt keine Durchsetzung, die grundrechtskonform ist.
Sehr oft spüre ich hier eine Einigkeit. Jetzt frage ich mal, vorstellbar, dass Sie demnächst die Kulturwertmark im Parlament einbringen. Und wie realistisch wäre... Anders gefragt, wie realistisch wäre ein solches Konzept?
Ich glaube, dass das absolut unrealistisch wäre, wenn ich jetzt sozusagen im Europäischen Parlament einen Vorschlag von, sei es Spotify, sei es Kulturwertmark, hernehmen würde und ihn als das große neue Modell vorstellen würde. Es würde auch meiner Grundhaltung widersprechen, weil ich sage Vielfalt. Und zwar eine Vielfalt, die ein Konsument auch noch versteht. Ich halte das Modell für vielversprechend. In einigen Bereichen hätte ich noch Fragen, aber da können wir uns einmal so zusammensetzen, weil ich mir jetzt schon so viele von diesen Dingen angeschaut habe. Aber der entscheidende Punkt ist für mich, wir werden konfrontiert sein mit der Frage, reiten wir ein altes Pferd zu Tode und schauen uns nicht an, was im Web passiert, dann wird uns das, was im Web passiert, uns schlicht überholen. Und da sehe ich dann die ganz große Gefahr drin. Wenn sich die Hardliner innerhalb der Urheberrechtsverteidiger, also jene, die diese alten Geschäftsmodelle verteidigen, gegen jegliche Modernisierung wehren, dann werden sie ein Problem kriegen, dann wird ihnen einfach die Wirklichkeit davonlaufen. Aber das wäre jetzt mir noch kein Problem, wenn es nur die Verwertungsgesellschaften wären, es geht ja um die Kulturschaffenden selbst. Und was ich gesehen habe im Europäischen Parlament, also bei mir treten Lobbyisten die Tür ein. Ja, die kommen ja zum Teil ungefragt einfach ins Büro, es kommen Warner Brothers, es kommen die Franzosen, es kommen die Deutschen, es kommt, weiß ich wer alle, natürlich auch die Österreicher, von jeder Sparte extra, von jeder Verwertungsgesellschaft extra. Das heißt, 200 bis 300 Mails im Monat, nur reine Lobbyisten-Anfragen um Gesprächstermine, die dann auch ganz schwer beleidigt sind, wenn sie keinen Termin kriegen. Das ist für einen einzelnen Abgeordneten gar nicht bewältigbar. Ich müsste einen 48-Stunden-Tag haben. Außerdem, wenn mir die Papiere zugeschickt werden, wenn ich weiß, was drinsteht, dann kann man das machen.
Fragen Sie doch mal nach dem Körpergeld.
Ja, also ist nicht ganz meine Art. Aber der entscheidende Punkt ist, hier haben vor allem die sehr veralteten Modelle derzeit die größte Verhinderungsmacht. Die Modernisierungsnotwendigkeit wird noch zu wenig gesehen. Mein Problem, krieg 500 Anfragen von Verwertungsgesellschaften, direkte Vertretungen der Kulturschaffenden sehr wenige. Mit einigen habe ich Kontakt. Das interessiert mich auch, weil die auf Spezialprobleme kommen und die auch ansprechen. Und da, glaube ich, müssen wir auch hinschauen. Denn eins ist klar, und da, das ist mir sehr wichtig. Es geht hier die ganze Zeit nur mehr um Copyright, um wenn man nicht jetzt alle Downloader einsperrt, die nichts bezahlt haben, dann werden alle Künstler verhungern. Also so ungefähr ist das Bild, das dargestellt wird. Es geht aber viel zu wenig, und das ist mir ein großes Anliegen, um die Vertragsrechte. Also wie schauen die Verträge zwischen Verwertungsgesellschaften und Kulturschaffenden aus? Das ist ein entscheidender Punkt. Und zwar bis hin zu Schauspielern, Studiomusikern und so weiter und so fort. Es geht viel zu wenig darum, dass aus meiner Sicht das Urheberrecht derzeit zu lange dauert, weil damit kommt es zu einer Umverteilung von den Toten zu den von den Lebenden zu den Toten. Also der gleiche Topf wird auf viel mehr Leute verteilt. Auch da muss man Überlegungen anstellen für die Zukunft. Und es geht viel zu wenig darum, dass man ganz einfach eine Grundrechtsabwägung machen muss. Was ich glaube, was wir auch ganz dringend brauchen, ist eben genau die Debatte, wo wir jetzt drauf gestoßen sind. Was ist Eigentum? Was ist Nutzung? Was ist ein Nutzungsrecht? Und wem schade ich womit und wem nütze ich womit? Es ist kein Zufall, dass in der letzten Zeit sich die Nachrichten häufen, dass immer mehr Kulturschaffende selbst das Internet als Plattform begreifen und versuchen auch sozusagen ihre Produkte dort zu bewerben. Das ist nach Kultursparten völlig unterschiedlich. Das mit den E-Books muss ich kontern. Also ich habe da Studien, die dem stark widersprechen oder Informationen. Die Branche hat zu spät bei den E-Books reagiert, viel zu spät reagiert. Und die unbezahlte Nutzung, ich sage nicht illegale Nutzung, weil es den Unterschied zwischen gewerblicher und privater gibt, die unbezahlte Nutzung von E-Books offensichtlich tendenziell sehr stark abnimmt, weil es immer umfassendere Angebote gibt. Und zwar, und das ist jetzt für mich auch ein wichtiger Punkt, eine breitere Vielfalt. Früher bekam ich als E-Book nur Gassenhauer. Und die lese ich nicht, die interessieren mich nicht. Ich wäre früher sogar oder genötigt gewesen, mir unbezahlte Angebote zu holen, weil es illegal gar nicht gegeben hat. Außer ich kaufe mal CD und spiele sie auf.
Okay, ich möchte an dieser Stelle die Diskussion ins Publikum eröffnen. Ich nehme an, es...
Ja, mein Name ist Hannes Rauchberger. Ich wollte noch fragen, die Kulturwertmarke, also die hat mich interessiert, habe ich ganz toll gefunden. Gibt es da eigentlich eine Inkompatibilität zu den etablierten Distributionsformen? Also quasi, wenn ich jetzt im Internet bei Amazon oder bei Flimit oder bei Maxdom was ganz normal downloade oder eben kaufe, ist das inkompatibel oder ich habe nicht
Nein.
so?
Es ist nicht inkompatibel, es ist damit kompatibel. Das heißt, die bestehenden Geschäftsmodelle können parallel existieren, nur eben ist es die Frage, ob sie das werden, weil natürlich unser System natürlich die Handelsmarge von Amazon umgeht, zum Teil, und dadurch, dass für die möglicherweise nicht mehr wirtschaftlich ist.
Wenn jetzt vielleicht auch Verwirrung herrscht, so ein bisschen, es gibt ja so eine alte Geheimdienst Slogan, wenn man irgendwie gar nicht weiß, was steckt dahinter, was ist überhaupt los, cui bono, wem nützt es? Und die Antwort, die hier teilweise gegeben wird, ist, es würde, diese Kulturwertmarke oder andere Modelle, würde den Nutzern, die das wollen, die Filme runterladen wollen, würde nutzen. Ich bin der Meinung, es nutzt vor allen Dingen den Internetkonzern. Es nutzt vor allen Dingen Google, es nutzt vor allen Dingen Facebook, es nutzt Yahoo, es nutzt allen möglichen Plattformen, die ein Interesse daran haben, dass urhebergeschützte Werke möglichst schnell frei werden, damit sie sie ins Netz stellen können, damit sie ihre Werbebanner raufmachen können und darüber Geld gerieren, wie das bei Media Upload zum Beispiel passiert ist. Dort war alles umsonst. Aber der Kim Schmitz ist auf einer 23 Millionen Dollar Villa gefangen genommen worden und die hat er auch nicht bezahlt, weil alles umsonst war, sondern weil er seine Werbebanner geschaltet hat auf Media Upload. Das heißt, es stehen ganz stark
Interesse. Ja, aber Entschuldigung, Andrea, jetzt muss ich mal reinfahren. Es ist ein Grundsatz dieses vorgestellten Konzepts, dass es nicht umsonst ist. Das ist die Grundidee des Konzepts. Ich verstehe nicht, warum du wiederholt sagst, dass es dann umsonst ist.
Wenn es umsonst wäre, dann bräuchte man echt nicht da sitzen, dann können wir gehen, weil wie man Inhalte distribuiert, wissen wir. Es geht nur darum, wie kommt das Geld zu den Kreativen. Sonst hat die Diskussion.
Da hat es ja ein großes Manko. Denn du schlägst ja vor, dass ihr pro Internetanschluss eine gewisse Summe abverlangen wollt, richtig?
Ja, unter Umständen. Oder also eben als aber auf jeden Fall als Abgabe, die nicht zu beeinflussen ist.
Das heißt, es wird in einem Jahr X, wo ihr anfangt, eine bestimmte Summe, du hast gesagt, in Österreich zum Beispiel 150 Millionen, etwa, zur Verfügung stehen. Okay. Aber wie reagiert ihr jetzt darauf, dass ja jedes Jahr neue Werke entstehen? Das heißt, dass der Pool an Werken immer größer wird, die Summe Geld aber immer gleich bleibt jedes Jahr?
Naja, das ist relativ einfach. Auch solche Werke haben ihre Hoch- und Tiefzeiten. Also es gibt eben beispielsweise Werke. Die Werke haben ja normalerweise eine Interessekurve, sage ich mal. Und diese Kurven überlagern sich. Und so wird es über die Zeit werden vermutlich die neuen Werke mehr abbekommen und die älteren Werke langsam weniger. Das entscheidet aber, wie gesagt schon, das entscheidet der es sich anschaut. Ich kann auch ein 30 Jahre altes Werk, kann ich auch sagen, das finde ich toll, da werfe ich jetzt meine, das ist ja ein Micropayment, da werfe ich jetzt den Betrag X drauf.
Im Grunde genommen ist es eine Klickidee.
Es hat ja auch viel Charme, das will ich ja gar nicht bestreiten, es ist bloß ein großes Problem. Ihr geht davon aus, dass ihr die Zwischenhändler ausschalten könnt.
Naja, die müssen nicht zwangsweise ausgeschaltet werden, denn auch der Zwischenhändler, wenn er die Rechte besitzt, kann dieses Werk dort registrieren.
Solange wir aber eine Situation haben, wo wir Kreative gar nicht die Verhandlungsmacht haben, unsere Verträge dergestalt zu ändern, dass wir sagen können, liebe Produzenten zum Beispiel, ich mache gerne diesen nächsten Film mit dir, aber ich möchte gerne die Rechte da und dafür zurückhalten. Solange wir dort kein Gleichgewicht haben, wird das auch nie passieren.
Das wäre zum Beispiel eine super Idee.
Diskussionspunkt.
Das ist zum Beispiel eine super Idee, wenn du sagst jetzt, beispielsweise in Österreich, ich habe jetzt zwar meine Rechte für die Vermarktung in den Kinos und als Datenträger und so weiter hergegeben, das Recht fürs Netz ist aber bei mir geblieben. Dann würdest du bei dem System das Werk registrieren und die Kohle würde direkt zu dir kommen.
Genau, das finde ich gar nicht schlecht, aber jetzt habe ich ja kreativer und möchte arbeiten. Ich möchte mich gar nicht mit so Verwaltungsaufwand und mit wem ich jetzt da noch was verhandle.
Du kriegst es einfach nur auf dein Konto.
Ich möchte es gerne abgeben und ich möchte jetzt zum Beispiel meinem Agenten oder ich möchte vielleicht meiner Verwertungsgesellschaft sagen, mach du das doch für mich.
Ja, Bierzoo.
Dann kann sich deine Verwertungsgesellschaft
registrieren. Das ist vollständig kompatibel, dann registriert dein Agent oder die Verwertungsgesellschaft, was ja nun wirklich kein großer Akt ist, das ist einmal ein Formular ausfüllen und Submit drücken, das würde ich jetzt nicht als großen Verwaltungsakt sehen, registriert dann halt dieses Werk für dich bei diesem System und dann bekommt eben der das Werk registriert hat, bekommt eben diese Ausschüttung.
Ich glaube, da wird ein neuer Aspekt dazukommen vielleicht.
Ich hoffe, Andy Baum, Urheber, einer von denen, um die es in dieser Diskussion geht und ich bitte mir das nicht als Polemik zu deuten. Ich bin sehr froh, dass in einer Urheberrechtsdiskussion zumindest ein Urheber am Podium sitzt. Ansonsten ist das Schlagwort zwei Urheber. Gut, aber wissenschaftlich geförderter Urheber, nehme ich einmal an, in diesem Fall.
Naja, und die Filmindustrie ist privat.
Nicht zwingend, ja. Aber die Leute, die in der Filmindustrie arbeiten, über deren Anteil an den Fördergeldern können wir dann später gerne diskutieren. Ich will zu zwei beziehungsweise drei Punkten was sagen, werde mich kurz halten. Ich bin sehr froh, dass es die Grundsatzerklärung gibt, nach Lösungsvorschlägen zu suchen, allerdings ohne die Bürgerrechte zu verletzen, weise darauf hin, dass zurzeit und auf dem Weg dorthin permanent Bürgerrechte verletzt werden, nämlich die der Urheberinnen und Urheber. Sehr toll finde ich, und ich bin auch sehr froh darum, Paul, dass du das als ein Beispiel gebracht hast, dass es dringend notwendig ist, gesetzliche Lizenzen für das Internet zu schaffen, am Beispiel des Radios. Dazu ist zu sagen, dass seit Jahrzehnten die Verwertungsgesellschaften dafür sorgen, dass das im Radio reibungslos funktioniert und in Form von Gegenseitigkeitsverträgen auch grenzübergreifend reibungslos funktioniert. Wenn man ein bisschen die Historie der Online-Entwicklung, was die Rechte, Nutzung und Vergabe und Verwertung anbelangt, kennt, dann weiß man, dass die Verwertungsgesellschaften sich seit 10 Jahren darum bemühen, mit den Major Companies online diese Nutzung und Verwertung auf die Reihe zu kriegen, dass die Major Companies inbegreifen, fürchterliche Versäumnisse zugelassen zu haben, diese Einigung drastisch verhindert haben. Das allerdings jetzt als Starrheit der Verwertungsgesellschaften auszulegen, die es mit Sicherheit auch gibt, keine Frage, ist ein bisschen zu einfach und ein bisschen zu simpel. Fakt ist, dass die Major Companies die letzten Jahre ganz massiv genutzt haben, um mit Lobbyarbeit der EU die Tür einzurennen, hier vor allem der Kommission für Wettbewerb, und es tatsächlich geschafft haben, die Verwertungsgesellschaften in einen Wettbewerb zu drängen, um die Verwertungsgesellschaften auszuhebeln. Wenn man jetzt weiß, dass die Verwertungsgesellschaften die Urheberinnen sind, dann ist die Absicht völlig klar, die dahinter steckt. Und als Drittes möchte ich sagen, Nutzerfreundlichkeit muss garantiert sein, ist überhaupt kein Thema. Das viel zitierte Beispiel ist, kein Autohändler, kein Autoerzeuger kann dafür zur Verantwortung gezogen werden, dass mit einem Fahrzeug, das er verkauft oder produziert hat, eine Bank überfallen wird. Überhaupt kein Thema. Allerdings kennen wir auch keine Autohändler und Erzeuger, die sich auf die Produktion von Fluchtfahrzeugen spezialisiert haben. Und dieses Phänomen finden wir im Internet sehr wohl. Aus meiner persönlichen Sicht geht es überhaupt nicht darum, Nutzerinnen, die downloaden, zu kriminalisieren, sondern es geht darum, diejenigen, die mit unserer kreativen Schöpfung unglaubliches Geld umsetzen. Und YouTube prognostiziert für das Jahr 2012 einen Umsatz von 1,7 Milliarden US-Dollar, dass diejenigen zur Kasse gebeten werden. Denn es kann nicht sein, dass mit einem, ich hasse dieses Wort Content, aber es hat sich im Internet und in der Community durchgesetzt, dass mit dem Content, den die Kreativen, die Urheberinnen und Urheber schaffen, Unmengen an Geld umgesetzt wird und diejenigen, die für diese Schaffung verantwortlich sind, nicht daran beteiligt sind. Und es ist mir völlig egal, ob das Recht, das hier versagt, Materialgüterrecht, Urheberrecht, Produzentenrecht oder Immaterialgüterrecht heißt.
Ich möchte dir eine Frage stellen.
Einen letzten Satz noch, ja. Ganz kurz. Es stimmt, eine Kopie nimmt das Original nicht weg. Es wird mehr und mehr und mehr und mehr, aber nicht für die Urheberinnen.
Dieses vorgestellte Konzept, jetzt muss man es jetzt nicht eins zu eins, aber so im Prinzip das vorgestellte Konzept, das hier war, dass du pro Klick, also dass man dir direkt an die Urheber etwas geben kann, ist das etwas, womit du was anfangen kannst oder nicht?
Durchaus.
Ich möchte noch eine kurze Kleinigkeit dazu anmerken. Diese Geschichte mit dem Wettbewerb bei den Verwertungsgesellschaften stimmt natürlich. Da haben einige Große dran gedreht und haben damit ein Problem geschaffen mit Hilfe des ehemaligen Kommissars McGreevy, dass wir jetzt fast nicht mehr einfangen. Also das muss man wirklich sagen. In der letzten Periode, also vor 2009, ist da durch einen irischen Kommissar einfach ein Wahnsinn angerichtet worden, indem man ein nicht für den Wettbewerb ausgerichtetes Modell in die Wettbewerbswelt gestoßen hat und dadurch Repertoire verloren gegangen ist und die Austauschbeziehungen nicht mehr funktionieren auf nationaler Ebene. Dieser Schaden, dafür habe ich den McCreevy auch immer wieder heftigst kritisiert. Das Problem ist, die Kur ist verdammt aus dem Stall und wir kriegen sie nicht mehr rein. Du kannst diesen Markt nicht mehr bereinigen, weil Künstler in ihrer jetzt freien Entscheidung zu anderen Verwertern gegangen sind und die nationale sozusagen Zuordnung nicht mehr funktioniert. Das wird à la longue ganz, ganz einfach zu einer Zentralisierung des Marktes führen, die ich total ablehne. Ja? Deswegen ist eben die Notwendigkeit, ein neues Modell zu finden, aus meiner Sicht umso härter. Wenn in einem neuen Modell, so wie diese Kulturwertmarke, aber auch andere, die Möglichkeit besteht, für Private hineinzugehen, also für Urheber selbst, aber auch Urheber, die sagen, ich mag mich mit dem Zeug überhaupt nicht beschäftigen, Hauptsache das Geld kommt dann, ich übergebe das nach wie vor einer Verwertungsgesellschaft, meine digitalen Rechte, dann soll das bitte genauso möglich sein. Was wir wollen, ist, dass sozusagen hier bei der Nutzung der Unterschied liegt. Ich weiß, dass die Fragestellung kommerzielle und private Nutzung keine triviale ist. Es gibt immaterielle Gewinne daraus und was auch immer. Ist ein schwieriges Problem. Wir haben es im Europäischen Parlament vor allem bei den Strafbestimmungen ganz, ganz intensiv diskutiert. Weil das, warum ist denn die ganze Aufregung entstanden? Es geht in erster Linie darum, man versucht Sanktionen dafür zu finden, wenn jemand ein Werk ansieht oder konsumiert, ohne dafür zu bezahlen. Und genau an diesem Problem ist sozusagen die Massenaufregung auch gestartet. Das ist der entscheidende Punkt. Und genau dort wird es aber dann interessant, da muss ich dann unterscheiden mit der kommerziellen oder der nicht kommerziellen Nutzung, da würde ich meinen, weil eben diese private Nutzung in erster Linie übers Netz und privat erfolgt, nehmen wir das raus. Es gibt doch auch im Strafrecht heute Bestimmungen wie zum Beispiel Mundraub. Das heißt, es ist nach wie vor nicht legal, an Äpfel zu nehmen. Aber du wirst nicht mehr eingesperrt dafür.
Und wir hatten ja auch die Privatkopie als Rechtsidee.
Die Privatkopie ist in Österreich geltendes Recht. Das muss man einfach einmal klarlegen. Es wird immer so getan, als wäre das nicht so. Das ist heute geltendes Recht. Das einzige Problem ist, dass es, und das war, glaube ich, einer der Fehler, der ja auch zum Erfolg einer Partei in Schweden geführt hat, indem man das gleichgesetzt hat mit Piraterie, also mit Raub und Mord, wenn ich sozusagen was kopiere. Sie kennen ja nur die ganzen Filme, die im Vorspann gezeigt worden sind. Ja? Das war ein Fehler, weil damit hat man automatisch sozusagen einen Gegensatz geschaffen, der in dem Sinn überflüssig ist. Dieser Gegensatz muss nicht sein. Und ich versuche halt dran zu arbeiten, den aufzuheben.
Das war ja Polemik der Verwertungsindustrie eigentlich.
Herr Grigoriadis?
Ja, danke. Ich möchte den Erdnussbauern, möchte gerne unterstützen, eigentlich beide Erdnussbauern, die da sind. Ich verstehe vieles von dem, was gesagt wurde, deswegen nicht, weil es ja beispielsweise ganz klar ist, wenn der Exxon-Konzern einfach mit einem Tanker, den er gebaut hat, irgendwie eine Umweltkatastrophe verursacht, dann muss er dafür auch bezahlen. Also wenn die Erschaffer oder Hersteller des Internets irgendetwas verursachen, ist die Frage, wieso überhaupt niemand über die Industrie, die eigentlich nicht nur YouTube oder Google oder so, sondern die wirkliche Industrie, die Eigentümer der Major Companies, das sind ja die großen Elektrokonzerne. Und davon spricht ein Ökonom nicht, sondern er spricht von Pornografie. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Weil die eigentlichen Hersteller dieser Zustände sind ja die Leute, die das Kopieren ermöglicht haben, die das auch industriell betreiben. Und die große Gefahr für die Urheber, bin gleich fertig, sind ja eigentlich eben diese industriell hergestellten Kopien, die auch vertrieben werden. Und es gibt auf der anderen Seite überhaupt kein Problem bei der Abrechnung, Verrechnung oder Vergebührung von Patenten. Und die werden massenhaft kopiert, also egal ob privat oder betrieblich genutzt, zum Beispiel Patente im Mobiltelefon oder in Chips und so. Und es gibt kein Problem, die abzurechnen oder juridisch zu regeln, verstehe ich nicht. Also ich plädiere völlig für das Modell, was der Erdnussbauer vorgeschlagen hat.
Okay, danke schön. Wir haben hier noch eine Wortmeldung. Ich bin jetzt gerade erst draufgekommen, wir diskutieren schon 2 Stunden. Also wir müssen wirklich bald zum Ende kommen, weil sonst versäumen Sie alle die Preisverleihung. Das wollen wir natürlich vermeiden.
Ja, ganz kurz, Gernot Schödel, Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden. Ich hätte ein paar kurze Anmerkungen, vor allem zu Frau Lichtenberger. Zuerst nur die Klarstellung, Privatskopie, ja, das gibt's schon länger gesetzlich vorgesehen. Nur der große Unterschied ist, dass für die Privatskopien im Internet, also vor allem für die illegalen Kopie-Downloads, kein Geld fließt. Also zu sagen, es ist eh zulässig und natürlich ist es zulässig, aber aus ganz anderen Voraussetzungen und aus einem ganz anderen Hintergrund. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist immer wieder gekommen, dass Sie sozusagen die Verwertungsgesellschaften, und ich muss ein bisschen die Stange hier hochhalten, immer als Kontrastpunkt zu den Urhebern sehen oder als Konfliktgegner. Sie haben vorher gesagt, man muss sich die Verträge zwischen den Urhebern und den Verwertungsgesellschaften näher ansehen. Meinten Sie die Verwerter wie die Produzenten oder haben Sie wirklich gemeint, wir sind sozusagen die Gegner der Urheber? Ganz im Gegenteil, wir müssen ja lobbyieren bei Ihnen, weil, wie Sie richtig selber gesagt haben, Urheber selber das leider viel zu wenig tun. Also da würde ich so mal eine kurze Klarstellung suchen, was Sie jetzt eigentlich gemeint haben. Im Übrigen glaube ich nicht, dass man ein Problem dadurch lösen kann, dass man sich nur auf die Nutzerfreundlichkeit konzentriert. Das ist mir schon klar, dass da die meisten Wähler dahinter stecken. Aber ob man das wirklich dadurch löst, dass man Kreditkarten an Minderjährige vergibt, wie Sie eingangs gesagt haben, das ist mir als Lösungsansatz von einer Partei, die hier auch Urheberinteressen vertreten sollte, viel zu kurz gegriffen.
Abschließendes Statement. Das ist jetzt sehr viel auf einmal. Wir geben mal der Frau Lichtenberger Gelegenheit zu reagieren.
Ein Statement noch zum Herrn Frank, der immer sagt, jede Lösung kann nicht grundrechtskonform sein. Es gibt ein Grundrecht auf geistiges Eigentum. Es gibt ein Grundrecht auf Eigentum, das umfasst auch das geistige Eigentum. Und es ist leider so, dass die Gerichte bis jetzt halt eine Abwägung treffen mussten, weil es der Gesetzgeber leider immer versäumt, das einmal zu tun. Deswegen schiebt man es ab auf die Gerichte. Und die sagen halt, dass das Recht auf Datenschutz also dem des geistigen Eigentums vorgeht. Aber das, es
das
gibt
Wort
auch ein
geistiges Eigentum ist eine Ihrer Erfindungen. Die steht nach meinem Kenntnisstand in keinem Gesetz.
Es ist ein Grundrecht, das ist ein Menschenrecht, ein verbrieftes. Das können Sie nicht immer sagen, das gibt es ganz genauso.
Also ich habe das Grundgesetz durchgelesen, da steht davon nichts.
Okay, bitte.
Ja, einige Anmerkungen dazu. Worum es mir gegangen ist, ist, dass ich mit etlichen Vertreterinnen und Vertretern von Kulturschaffenden Kontakt hatte, die gesagt haben, dass eines ihrer großen Probleme und die Haupteinkunftsquelle für die meisten Künstler ist ja nicht das Copyright, sondern ist eine Vielfalt von Einkommensquellen, dass die meisten extreme Probleme haben mit dem Vertragsrecht, das in der Branche insgesamt herrscht. Das war nicht nur auf die Verwertungsgesellschaft zugeschnitten, sondern das war zum Beispiel zwischen Produzenten und Schauspielern, zwischen Produzenten und Musikern und so weiter und so fort. Aber auch, und ich weiß nicht, ob Sie das britische Recht, ich kann mich ja nicht damit beschäftigen, nur die österreichische Situation in Europa anzuschauen. Ich habe eine Vielfalt von 27 unterschiedlichen Rechtssituationen zu machen. Ich weiß, dass in den kleineren Mitgliedsländern die Verhältnisse etwas besser sind für die Kulturschaffenden selbst in ihrem Verhältnis zu den Verwertungsgesellschaften.
Also nicht im Film.
Nicht im Film. Das ist mir sehr bekannt. Ich habe also diese Cessio Legis-Geschichte sehr intensiv mitbetreut. Ja. Aber dass es sozusagen gerade auch bei Urhebern extreme Kritik dran gibt, was für eine Nutzungseinschränkung ihnen auch von Seiten der Verwertungsgesellschaften auferlegt wird, wenn sie ein früheres Werk wieder nutzen möchten oder neu auflegen möchten und ähnliches mehr. Hier gibt es zum Beispiel in Großbritannien in den einigen Ländern extreme Probleme. Das habe ich angesprochen. Zweiter Punkt. Als Verwertungsgesellschaft vertreten Sie die Interessen der Urheber, aber genauso Ihre eigenen Interessen als Organisation. Das muss schon klar sein. Also das ist keine Non-Profit-Organisation. Das ist für mich keine Kritik. Das ist ein ganz normales Ding, dass jemand auch sein Eigeninteresse mit drin hat und einfließen lässt. Ich weiß schon, dass Sie sich selber als Non-Profit bezeichnen, aber das ist jetzt nicht das Gegenteil. Das ist das, Entschuldigung, ich habe Ihnen klar gesagt, Sie haben natürlich auch Eigeninteressen, weil hinter einer Verwertungsgesellschaft nicht nur Urheber stehen und dort arbeiten, sondern viele, viele, viele in der Produktionskette mit beteiligt sind. Das ist eine Vielfalt, das muss man sehen. Ja? Und wenn ich mir jetzt einmal die ganz großen Verwerter anschaue, da würde ich ein gewisses Eigeninteresse der Organisation schon in gewisser Weise unterstellen dürfen. Ja? Möchte ich ganz klar sagen. Nächster Punkt ist, für mich ist das nicht ein Gegensatz, für mich ist das einfach ein Faktum. Wir brauchen eine Veränderung, eine Anpassung an die digitale Welt. Und es gibt leider gerade aus den Kreisen der Verwertungsgesellschaften heftigste Gegner jeglicher Veränderung, die auch sagen, kehren wir zurück zu den alten nationalen Austauschbeziehungen, obwohl das schlicht nicht mehr geht. Da haben wir ein Problem, ganz definitiv. Und ich weiß schon, ich sitze halt hier als Vertreterin einer Partei, die Sie offensichtlich nicht sehr schätzen, aber wahrscheinlich habe ich mich mehr mit Urheberrecht beschäftigt als viele andere österreichische Parteienvertreter, die sich im Europäischen Parlament befinden. Ich nehme Ihnen das gar nicht übel. Sie werfen mir Lobbyismus vor. Schauen Sie, ich habe Ihnen gesagt, Nutzungsfreundlichkeit ist eine Grundbedingung, dass man auch ökonomischen Erfolg hat. Das wird ja wohl not rein sein dürfen, dass man das sagt. Und was war dann noch die weitere Kritik, die Sie an mir hatten? Eine habe ich jetzt vergessen. Ja, ich habe eben gesagt, genau weil Minderjährige keine Kreditkarten haben, gab es Schwierigkeiten mit der Nutzung von Bezahlplattformen durch Minderjährige. Ich meine, ich liebe meinen Neffen, aber meine Kreditkarten kriegt er nicht. Das ist nur einmal zur Klarstellung.
Okay, ich habe jetzt
der zahlt schon. Der würde gern zahlen. Der ist nämlich selber Musiker, wissen Sie.
Dann haben wir da hinten noch eine Wortmeldung. Aber wir müssen dann bald leider zum Schluss kommen. Ich möchte nur dazwischen jetzt einmal klären. Auf diesem Podium, bitte schön, sitzen 4 Urheber. Denn es muss auch Musikern und Filmemachern 5. Ja? Es muss wirklich auch einmal klar sein, es gibt nicht nur Musiker und Filmemacher, wobei 2 Filmemacher da sitzen, sondern es gibt auch Programmierer, Journalisten, Schreiber. Also die Polemik geht ganz, ganz hart zurück. Bitte schön.
Also ich habe eine ganz einfache Frage. Ich bin auch Urheber, ich bin Drehbuchautor und Regisseur. Ich finde das Modell von Peter Frank jetzt wirklich ich habe mich nicht vertieft, aber ich finde es ein sehr charmantes Modell. Auch weil ich diesen Moment der Wertschätzung, wenn ich sage, ich gebe jetzt so und so viel her, unabhängig davon, ob ich jetzt geklickt habe oder nicht, das finde ich was sehr Sympathisches. Ich glaube nicht, dass jemand, der sich Pornos anguckt, den Pornos Punkte geben wird, aber ich glaube sehr wohl, dass jemand, der sich mit Leidenschaft vielleicht täusche ich mich. Ich glaube sehr wohl, dass sich mit jemand, ein Cineast, der sich mit Leidenschaft Filme anschaut, sehr gern Punkte hergeben wird. Deswegen gefällt mir das sehr gut. Ich habe eine ganz konkrete Frage. Die Rückflüsse aus diesem Modell. Ist in eurem Modell irgendwas vorgesehen, wie die sich aufteilen, ganz konkret am Filmbeispiel, zwischen Filmschaffenden auf der einen Seite, Kameraleute, Produzenten, Regisseure und Produktionsfirmen auf der anderen Seite? Oder trete ich, wie es normalerweise ist, also ich unterschreibe einen Vertrag als Drehbuchautor oder Regisseur mit ganz vielen kleingedruckten Rechten und da stehen normalerweise alle Online-Rechte drin und dafür kriege ich einen Betrag und damit ist es für mich vergessen. Ist es so?
Es ist,
kriegt dann der Produzent alles oder ist es irgendwie festgelegt, wer was kriegt?
Also ich schlage vor, da es ja auch im Netz verfügbar ist, das Papier, lesen einfach mal durch. Ich werde die Frage kurz beantworten. Derjenige, der diese Rechte innehat, kann das Werk bei dem System registrieren. Das ist die kurze Fassung und das ist eben derjenige, der die Rechte hat. Wenn du sie abgegeben hast, dann tut es der Produzent. Wenn du sie nicht abgegeben hast, kannst du es selbst.
Und kann man das auch gleich direkt machen, dass man sagt, okay, dieses Werk, 20% davon gehen dahin und 20% gehen dorthin und 50% gehen dahin, dass es gleich verteilt wird?
Das könnte man technisch machen, aber das ist im Moment nicht vorgesehen, weil wir uns eben in die Vertragsverhältnisse zwischen den Schaffenden unter sich damit nicht einmischen wollen.
Ich wollte nur ganz kurz anmerken, weil das jetzt mit den Pornos noch zweimal gekommen ist. Es ist so. Also die Schätzungen sind, dass ca. 70-90% des Contents, der über Filesharing verteilt wird, Pornos sind. Es sind bei den Crowdfunding-Plattformen, die im Prinzip ja auch in diese Richtung gehen, die erfolgreichsten Projekte immer Pornos. Es ist so, dass von Beginn an des Internets 90% des Contents, der überhaupt drüber geflossen ist, in irgendeiner Form pornografisch ist. Und das ist nichts Neues. Das war auch, wie die Fotografie aufgekommen ist und das war, wie der Film aufgekommen ist. Und das war eigentlich immer. Ja. Worüber wir hier reden, sind wirklich diese letzten 10-30% im Wesentlichen.
Und ich habe auch noch ganz schlechte Nachrichten, kann ich ergänzen, weil die Sachen, die dann tatsächlich downgeloadet werden und nicht Porno sind, das sind zum großen Teil nicht unsere Filme. Das muss man leider zugeben. Es ist nicht mein Kinderfilm, es ist nicht der kleine österreichische Arthouse-Film, es ist Harry Potter 17, es ist das muss man auch mal am Rande anmerken.
Aber deswegen muss man auch sagen, unser System, wenn man sich es genau anschaut, unterstützt eben genau die Vielfalt.
Ja, daran fand ich nämlich auch interessant, dass das Geld, das quasi nicht verteilt wurde, ja, da kann man ja dann wirklich mit einem Gesetz sagen, dass das wird dann eben nicht ins Ausland verteilt, sondern das bleibt dann, da hat man dann Gestaltungsmöglichkeiten eventuell. Andi?
Die Polemikrüge nehme ich zu Recht zur Kenntnis. Es ist nur so, dass wir schon dermaßen wundgescheuert sind, Diskussionen auf unserem Rücken zu hören, die sich mit allem beschäftigen, aber zum Großteil nicht mit uns als Urheberinnen. Ich bin ein bisschen müde, ich gebe es zu. Nichtsdestotrotz, das glaube ich dir, nichtsdestotrotz, liebe Eva, Verwertungsgesellschaften, die in Firmenbüchern als Treuhandgesellschaften eingetragen sind und in Österreich der staatlichen Kontrolle unterstehen, denen vorzuwerfen, sie wären nicht profitorientiert, ist angesichts von Google und Major Companies in dieser Debatte relativ falsch, würde ich sagen.
Okay, dieser Streit, da muss ich jetzt sagen, das wird eine Untergruppe, weil ich glaube nicht, dass sie sich in den nächsten 5 Minuten einigen und viel mehr haben wir nicht. Ans Podium zurück hätte ich gern jetzt einfach ganz flapsig gefragt, liegt euch irgendetwas am Herzen jetzt noch zum Schluss?
Ja, also ich würde gern noch mal einen Doppelklick machen auf den privaten Nutzer, weil ich ja dafür so gescholten worden bin, dass ich den so missachte. Also der private Nutzer, der einen Film runterlädt und eventuell nicht weiß, dass es dafür keine Lizenz gibt, dass es eventuell ein illegaler Download sein könnte, dass es umsonst ist oder er bezahlt vielleicht sogar was dafür, es ist trotzdem illegal, wie auch immer. Also was ist mit diesem Nutzer? Habe ich was persönlich als Regisseur gegen den? Nein, erstmal nicht. Aber ich muss sagen, ein volljähriger Mensch, der eine Handlung begeht, die illegal ist. Und das ist vollkommen egal, ob es Alkohol am Steuer ist, was vielfach passiert, es ist egal, ob es Ladendiebstahl ist. Das ist eine Sache, finde ich, die muss geahndet werden dürfen. Jetzt ist die Frage, in welcher Form soll der jetzt in den Knast gehen dafür?
Moment, oder sowas, ist nicht illegal. Das Upload ist illegal. Das Download es ist nach österreichischer Judikatur strittig, nach deutscher weiß ich nicht, nach niederländischen ist es sicher nicht illegal. Okay. Ich möchte jetzt nur davon wegkommen, nicht einmal hier wissen wir, ob es überhaupt illegale Downloads gibt.
Ja,
okay, so viel zu, die müssen das wissen. Auch die Juristen wissen es nicht.
Moment, also Mega-Upload, da gab es Premium-Sequenzen, da konnte man, wenn man Geld bezahlt hat, schnellere Download-Zeiten erreichen.
Wenn ich mir von der Festplatte runterkopiere, dann ist das eine Privatkopie. Ende. Und die ist gesetzlich legitimiert.
Moment, wenn ich das aber auf einer File-Sharing-Plattform weiter verbreite, ist das wieder was anderes.
Ob ich das nun über das USB-Kabel mache oder über das Internet-Kabel?
Nein.
Ich denke, wir diskutieren ja jetzt unter anderem darüber, wie die Künstler entlohnt werden sollen, was für Mechanismen es da geben kann. Und im Gegenzug diskutieren wir aber auch darüber, ob es überhaupt zeitgemäß ist, Downloads zu illegalisieren und zu kriminalisieren, im schlimmsten Fall noch dazu. Und hier muss man einfach die Schranke der Verhältnismäßigkeit auch ziehen. Wo ist denn das eine Privatperson, die sich jetzt etwas runterlädt, weil es zum Beispiel gar nicht anders verfügbar ist, hier jetzt noch mit dem Strafrecht zu kommen oder auch mit Zivilverfahren zu kommen? Und auf der anderen Seite die gewerblichen Nutzer, die sich geschickt in diversen Konstruktionen verstecken, relativ nicht wenig belangen zu können. Und hier muss man, glaube ich, ansetzen und das eine ein bisschen mehr priorisieren und das andere ein bisschen entkriminalisieren.
Wogegen ich mich nur wehre, ist, wie gesagt, wenn jemand volljährig ist und urheberrechtliche Werke verteilt im Fallschirm.
Da ist schon einmal ein Wenn, ne? Wenn jemand volljährig ist.
Ja, natürlich. Also, wir nehmen jetzt diesen Fall, aber er nimmt dafür kein Geld. Er macht das zum Beispiel umsonst, unter Freunden und so weiter und immer mehr und immer mehr. Da muss ich sagen, ich persönlich finde das nicht rechtens. Und ich finde, das muss geahndet werden können. In welchem Umfang ist eine andere Frage. Der soll nicht in den Knast gehen und so weiter. Aber bitte, eine Warnung ist das Allermindeste, was aufpappen sollte auf seiner Seite. Irgendwie, du machst da gerade etwas, was nicht richtig ist. Das finde ich normal. Man würde ja auch nicht jemandem sagen, der schwarz fährt. In Berlin ist Schwarzfahren ein Volkssport. Ja, würde man ja auch nicht sagen, naja gut, okay, hast du gemacht, ist aber nicht schlimm. Jetzt machen wir alle Fahrpreise umsonst. Also.
Es tut mir jetzt leid. Wir sind am Ende der Diskussion genau wie am Anfang. Das ist ja wie im Loop, ne? Also, weil wir haben gehört, es ist technisch nicht möglich, es zu ahnden. Wir haben gehört, es wird umgangen. Wir haben gehört, es ist mit Bürgerrechten schwer zu. Also da sind wir jetzt im Loop und ich muss leider, also wir könnten ja noch 3 Tage, glaube ich, nicht telefonieren, sondern diskutieren. Ich muss es jetzt.
Keine Generalüberwachung. Aber wenn es mir zu Ohren kommt, dann möchte ich gerne als Urheber was dagegen tun können.
Okay. Und ich komme jetzt so zum Schluss, indem ich sage, diese Wortmeldung war eine super Wortmeldung und ich sage jetzt mal, es war die letzte aus dem Publikum und gebe wir jetzt wieder zurück. André hat jetzt das, was ihm gebrannt hat, ist er losgeworden. Jetzt weiter bitte.
Ich möchte alle herzlich einladen, sich das Konzept einfach mal durchzulesen und vor allen Dingen auch zu kommentieren. Nicht? Also es ist ja nun nicht so, dass wir jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Es soll jeder die Fehler, die ihm an dem Konzept auffallen, kommentieren. Und ganz sehr würden wir uns darüber freuen, wenn jemand eine Verbesserung dazu vorschlägt. www.ccc.de oder Kulturwertmark bei einer Suchmaschine Ihres Misstrauens eingeben.
Für mich ist es, das ist wahrscheinlich vorher rausgekommen, also im Moment das, worauf man sich als kleinsten gemeinsamen Nenner einigen müsste, das, was nach Auskunft aller Juristen, die ich befragt habe, auch national sogar möglich wäre, sinnvollerweise aber auf EU-Ebene passieren sollte, ist die Einführung von gesetzlichen Lizenzen für das Internet. Genauso wie es am Anfang, wie Filesharing auch aufgekommen ist, damals ist das Internetradio geframed worden, Internetradio on Demand, wo es einfach geht, dass alles angeboten werden kann und alles legal konsumiert werden kann. Solange das nicht der Fall ist, ist es müßig, über Strafen für Illegales zu reden. Wenn ich kein legales Angebot habe, habe ich verloren.
Ja, ich bin der Ansicht, dass je bessere Bezahlplattformen es im Netz gibt, sei es für Film, sei es für Musik, sei es für was auch immer, desto mehr wird der unbezahlte Download zurückgehen. Es hat sich schon gezeigt, zum Beispiel bei iTunes, dass sich das sehr verändert hat. Ich bin keine Verteidigerin von iTunes, weil mir die Geschäftsbedingungen hier überhaupt nicht gefallen. Aber wie gesagt, je mehr gute Angebote es hier gibt, desto mehr wird die andere, also die nicht bezahlte Nutzung zurückgehen. Zweiter Punkt, ich habe es hunderte Interventionen von Verwertungsgesellschaften, wie sie sich das neue Urheberrecht vorstellen. Ich habe auch etliche von Urhebern selbst, die aber wortgleich jene der Verwertungsgesellschaften sind. Ich bin sehr interessiert an originären Ideen aus dem Bereich der Verwerter, zum Beispiel das Problem der Aufteilung beziehungsweise unter den einzelnen Rechteinhabern, wie man das lösen kann. Ich bin sehr interessiert an Ihren Ideen, damit wir mögliche Modelle, die angeboten werden, und als Politikerin entwickle ich kein Modell, sondern ich beurteile Modelle nach ihrer gesetzlichen, nach ihrer menschenrechtlichen, nach ihrer Tauglichkeit. Und für diese Prüffragen an die Tauglichkeit von neuen Modellen brauche ich Ihre Hilfe als Urheberinnen und Urheber, um die hinreichend gut und kritisch hinterfragen zu können. Wie gesagt, von dieser Seite fehlt der Politik generell der Input.
Es ist also ganz klar ein Aufruf an die Urheber, sowohl von den Netzleuten als auch von der Politik. Man soll sich an der Debatte beteiligen, sich vielleicht nicht unbedingt auf die Verwertungsgesellschaften verlassen. Man kann gemeinsam mit den Verwertungsgesellschaften sich etwas überlegen und man kann sich auch unabhängig überlegen, wie auch immer. In jedem Fall müssen wir in die Debatte uns einbringen, wir müssen uns informieren und wir müssen teilnehmen und ich glaube, das ist das Wesentliche. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie so lange geblieben sind. Danke für Ihr Interesse. Ich habe noch den Auftrag der Austrian Directors Association, der ich ja auch angehöre, dass es ein Pitching-Seminar geben wird im Mai. Es ist hinten eine Information für Interessierte, die können sich das mitnehmen. Danke Ihnen vielmals.